Die schneide ich alle aneinander.
Oh, hier
Jetzt kommt
unsere
eine extra
Outtakes.
Folge raus. Ja.
Ja,
Tja,
die
da
Hustenfolge.
husten wir eine
Die
Melodie
Hustenfolge.
mit.
Ja. Die Star
Ja,
Trek-Melodie.
diese
Hans, du
Star
schneidest bitte die Star
Trek-Fanfare mit
Trek-Melodie.
deinem
Ja.
Husten.
To seek out new ways. Fulfill all our days. Second star and straight on to dawn.
Trek Talk.
Leben mit Star Trek.
Hallo, herzlich willkommen bei Trek Talk. Wieder mit dabei ist natürlich Sandra.
Und Frank.
Hallo.
Hi.
Und bevor wir unsere Gäste begrüßen, wollten wir uns auch noch mal kurz bedanken. Wir haben so schöne und viele positive Bewertungen bekommen und unglaublich viele Hörer. Damit hätten wir nie gerechnet. Und mit so vielen Hörern bringt das natürlich noch mehr Spaß. Es ist ja schon toll, nur mit den Gästen zu sprechen. Das war ja eigentlich unser Hauptanliegen, mal mit Star Trek-Fans jeder Art zu sprechen. Und das natürlich bringt das mehr Spaß, umso mehr Leute zuhören.
Ja, kann ich nur zustimmen. Nichts mehr hinzuzufügen. Danke.
Ja, und ganz besonders bedanken möchte ich mich nochmal bei Sandra,
okay,
dass sie mit mir diesen Podcast macht. Also ich könnte mir nicht vorstellen, mit wem ich diesen Podcast lieber machen würde. Also das hat sich echt...
Das geht ja runter wie Öl. Danke, danke.
Das macht so viel Spaß in der letzten Zeit. Danke. Das wollte ich alles... Ach ja, und wir haben auch 5-Sterne-Bewertungen bekommen. Das kann ruhig so weitergehen. Also das macht... Das ist schon eine tolle Sache.
Ja, vielen Dank dafür.
Und heute haben wir nicht nur einen Gast, sondern 2 Gäste und auch zu einem besonderen Thema. Wir wollen heute über Transsexuelle und Homosexualität sprechen. Und da haben wir 2 ganz besondere Gäste zu. Wir wollen, um nochmal darauf zurückzukommen, im Allgemeinen darüber sprechen und natürlich insbesondere, was Star Trek betrifft, wie Star Trek damit umgeht und wie wir das sehen. Zum einen haben wir da, wolltest du gerade was sagen?
Ich wollte nur noch sagen, dass wir am feministischen Kampftag heute aufnehmen und das ist eigentlich ganz passend, finde. Und dann,
das stimmt allerdings, ja.
Ja.
Das haben wir extra so gemacht.
Genau.
Zum einen möchte ich Sebana begrüßen. Hallo.
Ja, hallo.
Möchtest du dich mal kurz vorstellen, bitte?
Ja, sehr gern natürlich. Also erstmal freue ich mich wirklich, dass ich eingeladen wurde. Große Freude für mich. Ja, also ich bin Sebana, ich bin 46 Jahre alt, noch muss man sagen, Frühlingsanfang kommt, dann habe ich Geburtstag und bin großer Star Trek-Fan, schon eigentlich ja, seit der Kindheit, bin eine Transfrau, jetzt seit ungefähr ja, fast 3 Jahren ist das so, dass ich mich geoutet habe, dessen bewusst bin und ja, komme aus Thüringen, aus der Nähe von Jena. Und ja, soweit erstmal kurz alles von mir.
Ja, danke schön. Und zum anderen haben wir hier Nils. Möchtest du auch ein bisschen, erstmal hallo.
Hallo, hi.
Hi.
Möchtest du auch ein bisschen was über dich erzählen?
Ja, gerne. Auch vielen Dank, dass ich dabei sein darf zu dem spannenden Thema. Das tatsächlich, ja, schon eine eigene Podcast-Folge wert ist auf jeden Fall mal. Ich bin 44, komme aus Hannover ursprünglich, bin ein weißer, schwuler Cis-Mann und ja, mache, wenn ich nicht hier bin, auch einen anderen Podcast. Aber können wir ja am Schluss nochmal drüber reden.
Futur 2, ne?
Genau, mit Markus zusammen.
Kann ich auch noch sehr empfehlen, also der macht wirklich Spaß. Ihr habt so ein schönes Konzept, wo ihr 2 Filme besprecht, die Ähnlichkeiten miteinander haben oder
genau
aus dem gleichen Genre sind und die vergleicht.
Richtig, genau. Und ja, das Thema kam auch noch gar nicht vor. Das ist vielleicht auch mal eine Folge wert, ja.
Ja, nochmal zu dem Thema. Wir haben uns ja dazu entschlossen, dieses Thema diesmal zu behandeln oder diese Themen. Und wir haben uns das auch nicht so ganz einfach gemacht. Wir hatten auch so ein bisschen Angst davor, da man ja eigentlich immer Angst hat, was Falsches zu sagen. Man denkt nur, oh, wir haben ja auch keine Ahnung davon. Und darum möchten wir euch bitten, wenn wir irgendwelche blödsinnigen Sachen sagen, macht uns gleich darauf aufmerksam, denn wir wollen ja auch was zuhören, dazu lernen. Nichts ist böse gemeint, aber...
Bis jetzt war alles top.
Sehr gut.
Denn lass uns mal an dieser Stelle lieber unterbrechen, aufhören, das reicht.
Also.
Nee, das ist immer so ein Problem. Was Homosexualität betrifft, da habe ich nicht so große Probleme mit, weil ich schon eigentlich seit meiner Kindheit Kontakt zu Homosexuellen habe und damit aufgewachsen bin. Und da habe ich weniger Probleme mit. Was heißt Probleme? Sowieso nicht. Aber was Transsexualität betrifft, da habe ich ehrlich gesagt noch relativ wenig Kontakte mit gehabt. Und da kann man leicht mal was Falsches sagen, ohne das so zu meinen. Ich meine, was Falsches sagen, das kann man eigentlich auch nicht wirklich, man kann nur...
Ja, Begrifflichkeiten ändern sich halt teilweise und manchmal, ich folge auch ein paar Transpersonen und dann haben die zum Beispiel unterschiedliche Begriffe verwendet, dann bin ich mir auch nicht sicher, weil es ist ja eigentlich dann beides richtig, wenn es eine Transperson selber verwendet. Das ist manchmal, deswegen, ich glaube so, aber so Begriffreiterei machen wir ja heute nicht. Wenn da jetzt wirklich ein Begriff dabei sein sollte, der euch gar nicht passt oder dir, Seban, dann kannst du es uns ja sagen. Ansonsten versuche ich, die gängigen Begriffe zu verwenden, weil Sprache ist ja auch eine Macht und Worte haben ja auch viel Power. Deswegen ist mir schon wichtig, deswegen hatte ich auch ein bisschen Bammel vor der Folge, weil man will ja auch auf gar keinen Fall jemanden verletzen, schon gar nicht unbeabsichtigt. Also natürlich ist beabsichtigt noch schlimmer, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst schon, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt heute. Ja.
Nein, das ist kein Problem. Ich glaube, wir melden uns dann schon. Und das ist ja dann erstmal auch so ein Safe Space, in dem man hier drüber reden kann. Anders geht es ja auch nicht, meiner Erfahrung nach. Ja.
Eben, und gerade, dass man drüber redet, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Die Themen auch anspricht und so kann man dann wirklich auch Vorurteile oder Fehler, die vielleicht auch im täglichen Sprachgebrauch oder überhaupt passieren, kann man ja dann ausräumen. Wenn man nicht drüber redet, kann man auch keine Fehler ausräumen. Deswegen finde ich auch toll, dass er da explizit auch so eine Folge macht, die solche Themen mit behandelt. Und dann schauen wir mal.
Ja,
das Ziel ist es, dass wir am Ende alle einfacher miteinander umgehen können.
Genau.
Vor allem Star Trek mit dem Thema, hoffentlich.
Ja.
Ich kann mir da noch Tipps geben.
Ja, wollen wir einfach mal so zum Auflocker mit Star Trek anfangen?
Gerne.
Also wir haben beschlossen, wir gehen mal so chronologisch alle Star Trek-Serien durch. Wir wollen mal sehen, wie Star Trek diese Themen behandelt und ob es überhaupt behandelt wird und ob wir damit zufrieden sind. Und am Anfang haben wir dann natürlich TOS, wo uns eigentlich überhaupt nichts zu diesem Thema eingefallen ist. Das war eine Zeit damals, da hat man einfach nicht drüber gesprochen in den 60ern. Da war ja sogar Homosexualität in Deutschland noch verboten.
Und da waren auch Sachen noch, die heute als normal sind, waren damals noch skandalös. Das waren halt andere Zeiten, ne?
Das ist schon...
Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es ging halt auch jetzt, gerade wenn es um die Originalserie geht und das Reflektieren der Originalserie in den letzten Filmen, finde ich das interessant, weil in der Originalserie haben wir ja zum Beispiel Hikaru Sulu, der ja explizit heterosexuell dargestellt ist. Wir wissen das aus Generations. Da wurde ja seine Tochter dann vorgestellt. Er selber kam ja im Film nicht vor. Und im letzten aktuellen Star Trek Film, in Beyond, glaube ich, war es, wurde ja die Figur dann als homosexuell eingeführt, was, wenn ich mich richtig erinnere, auch bei George Takei ein bisschen zu Widerspruch geführt hat, der seine Figur explizit als heterosexuell gesehen hat. Und Simon Pegg, der diese Szenen geschrieben hat, hat das aber exklusiv so als Hommage an ihn geschrieben. Und er war damit aber gar nicht so einverstanden. wobei man das wahrscheinlich auch so sehen muss, es ist ja ein Alternativuniversum quasi. Und dann kann wahrscheinlich auch meiner Ansicht nach Hikaru Sulu schwul sein. Das ist ja dann überhaupt kein Problem. Mhm. Aber das ist dann so diese Reflexion, was damals nicht möglich war, wurde inzwischen möglich gemacht, auch wenn natürlich Originaldarsteller aus nachvollziehbaren Gründen wahrscheinlich auch so seine Probleme damit hat. Aber damals war es halt wirklich noch nicht möglich.
Ich glaube, George Takei hat da dazu gesagt, dass er denkt, dass es nicht ganz im Sinne von Gene Roddenberry war oder so, also dass sich das halt nicht an die Vorlage gehalten hat, aber ich finde Star Trek sowieso am besten, wenn es sich nicht an die Vorlage von Gene Roddenberry hält. Also, vielleicht. Und ich fand's total süß, so als Hommage an Takei eben und nicht an Sulu, dann ja, irgendwie das war, zu feiern.
Es war sehr schön geschrieben, weil das halt auch, das finde ich den Vorteil, wenn es nicht so aufgesetzt wird, sondern nebenbei.
Ja, es war sehr nebenbei.
Diese eine Szene auf dieser Basis, Sternbasis, wo er seinen Mann trifft.
Genau.
Ja, und so. Und das ist halt eigentlich auch immer das, ohne dass das groß erwähnt werden muss, aber es ist einfach dabei und es wird erwähnt und es ist da und das ist eigentlich das Schöne dann.
Mhm. Ja, das stimmt, da sage ich nachher auch noch was zu, aber erst, wenn wir bei Discovery angelangt
ja,
sind.
Ja, genau.
Also so in 3-4 Stunden.
Mir ist noch was anderes eingefallen bei TOS, als ich drüber nachgedacht habe, nicht in der Serie selber, aber mir ist wieder eingefallen, dass ja der Begriff Slash-Fiction als sexuell explizite Fanfiction oder so ursprünglich daher kommt, dass, soweit ich weiß, viele Frauen vor allem Geschichten geschrieben haben über eine Beziehung zwischen Kirk und Spock. Das wäre ja quasi eine, zumindest im umgebenden Universum, sehr frühe Repräsentation.
Ja.
Also bis heute finde ich das sehr lustig, dass in dieser, oder interessant einfach, dass in also dieser 60er-Jahre-Serie, in der, naja, nicht, also es ist nicht so, dass nicht viel Sex drin vorkommt. Kirk sorgt ja schon durchaus für die eine oder andere amoröse Abenteuer, aber dieser doch recht biederen Serie da im Umkreis eben sowas entstanden ist wie Slash-Fiction, wo sich dann Leute diese Geschichten gegenseitig zugeschickt haben und so.
Und soweit ich mich erinnern kann, war es ja auch immer so, dass dann explizit in bestimmten Folgen, aber dann auch in Filmen, dann solche Kirk-Spock-Momente rausgesucht wurden. Ich kann mich erinnern, es war, glaube ich, in Star Trek 5, als Kirk gerettet wird von Spock auf dem Klingonenkreuzer und sie wollen sich umarmen und sagt dann Kirk so zu Spock, nicht vor den Klingonen. Und das wurde so auch als so halb homoerotische Szene dann immer hier und
da ja, so interpretiert. So habe ich das noch gar nicht gesehen.
Ja, sehr schön. Und wenn man danach sucht, findet man wahrscheinlich überall und kann dann sehr, sehr fündig werden, glaube ich.
Das glaube ich auch, ja.
Also sehr, sehr implizit bei TOS, genau.
Ja, hat noch jemand was zu TOS zu sagen sonst?
Nö. Also abseits davon vielleicht zeigt das damals auch, wie allgemein so diesen Spiegel der Zeit, wenn schon eine Szene zwischen einem Kuss zwischen einem Weißen und einer schwarzen Frau dann schon so für Aufregung sorgt, kann man sich vielleicht auch vorstellen, was passiert wäre, wenn es da Homosexualität explizit angesprochen werden würde, dann hätte das ja vielleicht sogar bis zur Absetzung der Serie geführt. Also schon das zeigt dieser Kuss, wie weit man damals gehen konnte und mehr war eigentlich auch wirklich gar nicht möglich.
Und es ging ja dann auch nur irgendwie mit einer Hintergrundgeschichte, die das überhaupt erlaubt hat und so.
Ja.
Aber das ist
und ja, es war ja auch
später sowieso auch immer so.
Der Hauch einer Andeutung eines Kusses. Ja. Also wenn man die Szene kennt, weiß man, dass da im Prinzip nicht wirklich was passiert ist, aber das hat ja schon genügt damals, um den großen Skandal aufzulösen.
Ich habe es mir tatsächlich angeguckt und auch wieder Kirks Overacting.
Was?
Rüberguckt.
Ja, ich Overacting. Ich habe auch immer so ein bisschen Problem mit der Szene, weil das ja auf Zwang geschieht und die sich so gegen und sich da so extrem wehren, als wenn es was unglaublich Schlimmes ist, was sie jetzt tun müssen. Ich meine, das jemanden zu küssen, mit dem man nicht zusammen ist oder sowas, natürlich macht man das nicht freiwillig, aber es ist ja nur, aber es sah so aus, als wenn er jetzt was ganz Furchtbares tun muss oder sie.
Liegt auch wirklich nicht in seiner Natur.
Nein, überhaupt nicht.
Nee.
Nein.
Ja. Unfreiwillig will ich das nicht.
Genau.
Ja, aber dann kam TNG und da ist dir vorhin noch eine Folge eingefallen, Nils, wo man ein bisschen drüber sprechen könnte, über
wie hieß die Folge?
Angel One.
Angel One ist das, genau. Das ist eigentlich auch
das war, glaube ich, in der ersten Staffel, ne?
Genau, ja. Von denen, die
deswegen fange ich damit an.
Mhm. Da geht es ja gar nicht so sehr um Homosexualität oder Transsexualität oder so. Es ist nur eine der Utopien, die sich mit Geschlechterrollen beschäftigt. Und ich meiner Erfahrung nach sind das häufig, also möchte man eigentlich häufig über Geschlechterrollen schreiben oder reden, wenn man diese Themen angeht oder so. Das kommt später auch noch vor. Und sie spielen es da ein bisschen auf Komödie, aber es ist irgendwie ganz lustig zu sehen, so ein Planet, bei dem die naja, die, sagen wir mal, das gesellschaftliche Gefälle, was wir so von der Erde kennen, eben komplett umgedreht ist. Und dann gibt es da halt ein Matriarchat, unter dem dann irgendwie die Zwergmännchen, die dann irgendwie auch so ein bisschen dumm sind oder nichts zu sagen haben oder so, und sich die Besatzung der Enterprise dann irgendwie daran anpassen muss. Allen voran halt Riker, der dann eine Affäre anfängt.
Der hat sich sehr gut angepasst, ja.
Ja, es wird ihm sehr, sehr schwer gefallen sein.
Der Anpassung ist ja sein Ding, ne?
Aber wenn man an die Folge denkt, dann das Erste, was mir immer einfällt, sind die Klamotten von Riker.
Ja, das geht nicht anders.
Aber ich finde, da wurde auch einiges liegen gelassen. Die haben viele Töpfe geöffnet, aber ja. So richtig, ich fand es ein bisschen schade, wie die Wendung dann gelaufen. Also die war auf jeden Fall sehenswert, die Folge, aber ich hatte das Gefühl, da hätte man noch irgendwie mehr rausziehen können aus dem Thema. War mir dann irgendwie zu schnell abgehandelt.
Ich glaube, das war auch noch nicht die Zeit. Das war noch zu dicht an TOS.
Man hat dann wahrscheinlich viel ausprobiert und war damals noch in so einer Findungsphase. Wir wissen ja, dass die ersten Staffeln von The Next Generation die ein oder andere Schwäche, würde ich mal sagen, ganz, ganz wenige, hatten, und dass man dann noch versucht hat, seinen Weg zu finden. Und wenn man dann spätere Folgen sieht, die durchaus, sagen wir mal, etwas mutiger waren und dann auch wirklich bessere Wege gegangen sind, dann war das klar, dass man am Anfang noch wahrscheinlich auch versucht hat, mehr zu unterhalten, als in die Tiefe zu gehen, um dann wirklich auch erstmal die Zuschauer ranzuholen, glaube ich. Das war eher das Wichtigste, dass die Quote stimmt. Und alles andere kam dann vielleicht an zweiter Stelle.
Ja.
Ja, das hat man den Zuschauern, glaube ich, auch noch nicht so richtig zugetraut, damals so tiefgründige Unterhaltung zu machen.
Ja. Wobei, also ja, das ist halt so eine typische Planet of the Week-Folge, also wo wir auf irgendeine Gesellschaft treffen. Das kennt man von TOS ja auch so, bei der irgendwas eklatant anders ist und an der dann irgendwas gezeigt werden soll oder so. Und ja, ich finde, das ist eine der wenigen dieser Folgen, in denen Geschlecht dann tatsächlich mal in Frage gestellt wird oder weil das wirklich selten vorkommt. Ganz generell kann ich sagen, ich verstehe das immer nicht, dass in Science Fiction und vor allem bei Star Trek ja wahnsinnig viele gesellschaftliche Entwürfe gemacht werden. Also wie könnten Gesellschaften anders aussehen? Aber oder wie könnten auch Aliens anders aussehen oder so? Aber kaum jemand kommt dann mal auf die Idee, von den Geschlechtern wegzukommen oder andere Geschlechter einzuführen oder gar kein Geschlecht oder so.
Ich meine, also teilweise schon, aber immer nur in sehr kleiner Dosierung, ja.
Genau, und dann immer in einzelnen Folgen oder so und dann wird es mal.
Im Grunde ist das immer das Idealprinzip, wie es hier ist, genau. Auf jedem anderen Planeten auch.
Nur natürlich sind alle gleichberechtigt in der Zukunft. Also außer man ist Ferengi.
Da gab es ja damals auch eine andere, da habe ich immer dran gedacht bei der Folge. Kennt jemand die noch, die Mädchen aus dem Weltraum?
Nee.
Das war mal deutsch-englische Fernsehserie. Star Maidens hieß sie auf Englisch. Und da ist der Planet, die Medora, in die Umlaufbahn der Erde eingeschwenkt. Und da ist eine unterirdische Zivilisation, die auch nur von Frauen regiert wird.
Cool.
Und zwei Männer flüchten dann auf die Erde, weil sie da nicht länger als Gärtner arbeiten möchten und unterdrückt werden müssen. Unter anderem Pierre Brice.
Oh. Kann man dahin auswandern? Ich glaube, ich wäre gerne Gärtner auf einem matriarchalischen.
Ja. Ich fand das gar nicht so schlimm, das Leben. Das sah gar nicht so schlecht aus. Hat mich sehr daran erinnert. Und das ist aus den 70ern. Das ist auch sehr, da war das Frauenbild auf der Erde auch noch sehr etwas anders, ja.
Ja.
Aber kommen wir zurück zu Star Trek. Da haben wir als nächstes die Folge Odan, der Sonderbotschafter oder The Host. Das war in der vierten Staffel die 23. Folge.
Genau.
Da geht es ja darum, dass Beverly sich in einen Trill verliebt.
Genau.
Ja, da muss man ja sagen, dass damals die Trill ja noch ein bisschen anders angelegt
aussehen, waren, ja.
als wir sie später gesehen haben. Damals war das noch vollkommen neu, obwohl die Trill war, glaube ich, schon länger in der Föderation waren und keiner wusste, das ist überhaupt so eine Folge oder überhaupt so ein Problem manchmal, dass die Physiologie vollkommen unbekannt ist, obwohl die Völker schon jahrelang in der Föderation sind und dann Ärzte plötzlich dastehen und denken, huch, das Blut ist grün. Und was ist denn da los? Und dann war das halt
so. Du plädierst dafür, dass man beim Eintritt in die Föderation erstmal leibesvisitiert wird,
sozusagen. Ja, bitte. Die ärztlichen Akten müssten alle freigeben.
Einmal hochladen.
Es macht ja, doch, was... es hätte doch viel Leid erspart, wenn McCoy vorher schon gewusst hätte. Auf was er sich da einlässt.
Normalerweise würde man ja die Anatomie unter den Völkern so ein bisschen austauschen, wenn man in die Föderation eintritt, um
in der Föderation
ein gegenseitiges Miteinander zu ermöglichen. Aber stimmt schon, ja.
Aber dann gibt es auch kein Drama. Es gibt ganz viele medizinische Szenen, wo ich mir denke, ja, als ob. Also gerade ganz frisch in Picard habe ich mir auch gedacht, ja klar. Also das ist, da, dass wir die inneren Blutungen da nicht sehen können, irgendwie im 15. Jahrhundert, das können wir ja, glaube ich, schon hier.
Bei uns. Ja, das stimmt.
Das war halt, Beverly sollte ihren Moment halt kriegen. Das ist aber für mich auch in Ordnung. Und das ist halt hier dann wahrscheinlich, weil natürlich könnte man die medizinischen Daten der Völker einfach austauschen. Aber wo bleibt dann das Drama?
Aber interessant an der Folge ist ja, dass dann auch wirklich ein Geschlechterwechsel stattfindet.
Ja.
Und ohne das, glaube ich, also da müsste man natürlich die Macher von damals fragen, aber ohne, dass man, glaube ich, explizit transsexuelle Personen da im Blick hatte, sondern es war einfach ein interessanter Schwenk, Dr. Crusher oder Beverly dann damit zu konfrontieren, dass ihr geliebter Odan dann plötzlich eine Frau ist, nachdem sie es schon mit Riker schon so schwer hatte.
Kannst sagen, der Umweg über Riker hat noch
stattgefunden. Ja, genau. Das hätte sie vielleicht früher oder später dann doch irgendwie noch akzeptieren können, aber mit einer Frau war es dann zu viel. Was man dann überhaupt interessant ist, dass die Trill auch später dann noch, auch bei DS9 und natürlich bei Discovery, dann immer so das Volk sind, was dazu taugt, um Homosexualität oder meinetwegen auch Transsexualität darzustellen. Ist ein bisschen seltsam, dass man da noch nicht auf andere Völker gekommen ist, die man hätte ja auch neu erfinden können. Aber da ist es auf jeden Fall so.
Ja. Ja. Lustigerweise sind die Trill scheinbar auch schon von dieser ersten Folge an pansexuell angelegt. Also die haben auch kein Problem damit, irgendwie, dass Geschlechter gewechselt werden, und die Anziehung scheint auch in jede Richtung zu funktionieren. Das finde ich auch lustig, dass sich das bei dieser TNG-Folge schon so
herausstellt. Wahrscheinlich, dass das halt gesellschaftlich dann bei den Trill halt auch schon immer schon so angelegt ist, was sie natürlich auch als eine relativ offene Gesellschaft zeigt, und dann in der Reflexion, wie andere auf sie reagieren, zeigt das dann aber, wie engstirnig dann andere sind oder wie wenig sich seitdem bewegt hat. Wobei man halt immer sagen muss, das ging mir auch immer durch den Kopf, dass Science Fiction ja immer die Gegenwart spiegelt. Also die derzeitige Gegenwart wird immer von der Science Fiction zu dem Zeitpunkt gespiegelt, wo es passiert. Was man jetzt zum Beispiel ja auch bei Discovery sieht, wenn wir später noch drauf zurückkommen, dass das natürlich sich total gewandelt hat, dass wir in Discovery ein ganz anderes Bild sehen, obwohl die Serie ja zuvor spielt, und bei der Original-Series und auch bei The Next Generation noch weitaus größere Probleme da sind, die bei Discovery einfach so aufgelöst wurden, die einfach nicht da waren.
Ja,
hier sind ja auch die Trill, wenn sie sich vereinigen, wird ja der Wirt sozusagen komplett verdrängt. Riker war ja gar nicht mehr da.
Stimmt, ja.
Das war ja nachher anders, da haben sich ja die Persönlichkeit
oder vermischt. Oder er hat sich nicht zu zeigen. Also hat vielleicht saß der genießend auf der Hinterbank.
Ja, ich wollte gerade sagen,
der hat. Ist ja auch
kein Drill. Erzählt sie nicht.
Vielleicht liegt auch daran, dass er ein Trill ist und deswegen das nicht kann. Also Trills können das,
die sind ja gewöhnt zum Job.
Also die sind dafür ausgelegt, und er hat ja, ist ja eigentlich ein Mensch. Vielleicht liegt es daran.
Ja, da hatte Beverly aber nicht so ein großes Problem mit, in der Nacht mit Riker zu verbringen.
Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Das ist dein Kollege. Na, egal.
Ja, das
und da jeder nur so, ja, na, natürlich. Ja,
genau. Schnapp ihn dir.
Die Gelegenheit kommt nie wieder.
Naja, auf Betaset ist bestimmt alles ein riesiges Polykül. Die haben bestimmt ganz offene Beziehungen da. So wie ich ihre Mutter kennengelernt habe.
Ist der Symbiont dann eigentlich geschlechtslos und nimmt das Geschlecht des Wirts an, oder weiß man das?
Das würde ich mal so annehmen, ja.
Ja,
würde ich auch sagen.
Genau. Der ist wahrscheinlich wirklich ist eine interessante Frage, die man sich vielleicht auch erhofft hätte, jetzt bei Discovery zu lösen, weil man da ja auch zum ersten Mal diese Höhle gesehen hat, wo dann die Symbionten drin rumschwimmen. Und aber ja. es muss ja auch nicht alles erfährt werden.
Ja. Genau, ich wollte noch sagen, Sebana, du hattest ja gerade gesagt, dass die Gegenwart spiegelt. Die Föderation wird uns halt häufig erklärt als irgendwas, was wahnsinnig avanciert ist. Also es wird ja ständig gesagt, nein, das machen wir nicht mehr. Nein, das gibt's nicht mehr. Keine Armut, absolute Gleichberechtigung. Jeder kann machen, was er will oder so. Aber bei Geschlechtern, ich habe es rausgeschrieben, Beverly sagt am Schluss irgendwie, perhaps it is a human failing, but we are not accustomed to this kind of changes. Perhaps one day our ability to love will not be so limited. Also entschuldigt dich dafür, dass die Menschheit noch nicht so weit ist. Und das hört man sehr selten eigentlich, dass die Menschheit für irgendwas noch nicht so weit ist in dieser Serie. Das ist schon sehr komisch. Also ein bisschen. Und man weiß auch nicht genau, ob sie wirklich jetzt diesen Wechsel nicht ab kann oder so, oder ob es jetzt tatsächlich die Frau ist, die da plötzlich bei ihr in der Kabine steht.
Womöglich war es auch so, dass man damals auch schon davor zurückgescheut hat, Beverly sich verlieben zu lassen, weil halt auch das damals immer noch ein Problem war. Es hat ja noch ein paar Jahre gedauert, ehe das bei DS9 dann aufgegriffen wurde. Und auch das war ja wirklich wieder der große Skandal, wo dann die Schauspieler sich alle rechtfertigen mussten und so weiter und so fort. Und das zeigt ja dann auch, dass noch ein weiter Weg zu gehen war und immer noch zu gehen ist, bevor das wirklich eine Selbstverständlichkeit ist. Das sieht man dann ja auch später, wenn wir auf Discovery zurückkommen. Auch da ist es ja zwar eine Selbstverständlichkeit, aber wir kennen ja alle die Probleme, die gewisse Leute mit der Serie haben. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr.
Ja, aber das muss ich sagen, sie sagt ja auch zu Odan, sie hätte gerne gewusst, was er ist. Also sie hat ja nicht gewusst. Und ich finde schon, dass man auch das Recht trotzdem hat, zu sagen, ich persönlich kann es aber nicht mit einer Frau. Das passt für mich persönlich nicht. Auch wenn man eine aufgeklärte Gesellschaft ist, muss ja jeder das Recht haben, glücklich zu sein. Und natürlich kann ich Toleranz haben und die Menschen ihr Leben leben lassen, aber ich will ja mein Leben auch so leben. Ich hätte es schöner gefunden, wenn es auf die Art gesagt hätte oder einfach mal Bedenkzeit. Ganz oft ist natürlich, das liegt an Folgenlänge.
Ja,
ich meine, das entscheidet man ja eigentlich nicht in so 5 Minuten. Man
hätte und
ja
sie kann natürlich am Ende der Folge auch nicht mit jemandem zusammen sein, weil die nächste Folge muss ja wieder bei Tabula Rasa anfangen und so.
Genau.
Das ist ja noch dieses alte Konzept, was man dann bei Discovery durchbrechen kann, aber das wäre schon schöner gewesen. Und ich finde, wahrscheinlich haben sie es irgendwie als Allegorie auf Homosexualität geschrieben, wobei es ja ganz am Schluss erst überhaupt zu der Frage kommt, aber ich finde vor allem ist es eine Allegorie auf Transsexualität und das finde ich super spannend, also bei den Trill und wie das dann auch immer und
da
immer
war ich
wieder
unsicher,
vorkommt.
Weil es ist interessant, wie ihr das seht, weil ich habe auch mich gefragt, es ist jetzt, auf was spielt es eher? Und für mich war es dann am Ende, weil es ja dann um 2 Frauen ging, war es dann eher Homosexualität, aber es ist ja interessant, dass man es auf beides münzen kann.
Es kommt halt immer darauf an, auf die Sicht, die darauf projiziert wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass gewisse Gruppen da genauer hinschauen und dann sehen, ach, wir sind gemeint. Das ist jetzt für uns. Und wenn man sich mit dem Thema nicht so auseinandersetzt, sieht man das wahrscheinlich gar nicht so. Also im Rückblick sehe ich es natürlich auch anders. Damals habe ich das auch alles ganz, ganz anders gesehen, auch bei Folgen, die wir vielleicht später noch besprechen. Dass erst in dem Moment, wo einem selber dann bestimmte Dinge klar sind, sieht man das ganz anders und denkt, okay, das wurde vielleicht auch mit Subtext geschrieben, den nur bestimmte Leute, bestimmte Gruppen verstehen können. Und das ist dann wirklich interessant, wo andere dann einfach so drüber weggehen und sagen, ach, das ist Unterhaltung, das ist gar nicht so gemeint. Und doch kann man hier und da doch im Hintergrund ein bisschen was erkennen.
Ich habe mir die Frage gestellt, der Mensch, den man liebt, wenn der jetzt plötzlich das Geschlecht wechselt, der ist von einem Tag auf den anderen, ist er jetzt ein Mann oder eine Frau, hätte ich da ein Problem mit? Kann ich so weiterleben wie vorher, oder?
Das betrifft ja durchaus Leute, die dann in Beziehung sind mit Menschen, die eine Transition
sich bringen. Ja, das ist in der Tat, glaube ich, wirklich ein Problem für die Angehörigen, also für den Menschen, der transsexuell ist, der transident ist, ist es schon ein Problem, sich auch dann vor dem Partner zu outen, weil er halt auch nicht weiß, wie derjenige damit umgeht, aber was ich aus Erfahrung sagen kann, man darf seine eigene, ich nenne es mal Positivität der eigenen Entwicklung gegenüber, nicht auf andere übertragen, sondern man muss immer davon ausgehen, dass das, ich wusste zum Beispiel schon etwas länger, logischerweise, bevor ich mich anderen gegenüber geoutet habe, was mit mir los ist, und konnte damit auch schon umgehen. Also diese Akzeptanz ist dann da und man erkennt, was man ist, Gott sei Dank und so weiter und so fort. Und diese Positivität, die man in sich hat, die man mit anderen teilen will, darf einen nicht davor zurückschrecken, dass man auch negative Reaktionen bekommt. Mhm. Und das ist aber immer so im Hinterkopf. Also wenn man verschiedene Outings vor sich hat, vor wem auch immer, hat man immer im Hinterkopf, wie könnte derjenige reagieren. Und man muss immer davon ausgehen, dass denjenigen das, auch wenn es der Partner ist, vollkommen überrascht und vollkommen aus der Situation zieht. Und man muss auch damit rechnen, dass der oder diejenige damit nicht umgehen können.
Ja, oder Zeit braucht, ne? Weil ja, du hattest ja die Zeit dann schon, genau, das zu verinnerlichen. Vielleicht braucht derjenige erstmal Zeit, weil ich habe mir die Frage auch gestellt und ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, da reicht mein Vorstellungsvermögen nicht. Wenn die Situation da wäre, dann würde ich mich damit beschäftigen. Aber ich kann das nicht sagen. Also würde ich mich auch nicht festlegen wollen im Vorfeld.
Ich könnte jetzt einfach so sagen, ja, wäre kein Problem. Aber wenn es dann nachher wirklich so ist, dann ich glaube, man muss das wirklich miterlebt haben, um sich wirklich ein Urteil darüber zu bilden.
Ja. Also es gibt da wirklich nur die individuellen Erfahrungen eines jeden Einzelnen. Das muss man auch dazu sagen. Das kann wirklich nur jeder für sich beantworten und stellt natürlich auch dann die Sexualität des Gegenübers dann ein bisschen in Frage, oder er stellt die eigene Sexualität in Frage, wenn sich das Geschlecht des Partners ändert. Denn dann ist ja dann die Frage, bin ich jetzt bi, bin ich jetzt homosexuell oder wie auch immer. Und wir wissen das aus prominenten Beispielen, wo sich der oder diejenige dann geoutet hat als trans und wo dann die Beziehung dann geendet hat, einfach weil das dann nicht mehr möglich war mit der oder demjenigen. Also ich nenne jetzt mal als Beispiel Elliot Page, die sich zuvor als lesbisch geoutet hatte und dann mit ihrer Freundin wirklich sehr liebevoll zusammen war und die wirklich ein tolles, glaube ich, partnerschaftliches Leben geführt haben. Und als er sich dann als trans geoutet hat, war dann auch die Beziehung zu Ende, weil das, glaube ich, einfach für seine Partnerin nicht mehr möglich war, den Weg mitzugehen. Und das muss man auch sehen. Also es kann, im Idealfall passt wunderbar alles zusammen, aber der Idealfall ist halt wirklich der Idealfall.
Aber da sollte man halt auch dann Verständnis haben. Und es kann ja auch den Fall geben, dass die Transperson sagt, ich habe das jetzt mein wahres Ich gefunden und ich kann die Beziehung jetzt nicht weiterführen. Das könnte ja auch passieren. Und dann müsste man es ja auch akzeptieren.
Ja, das stimmt, ja. Also, ja, es geht oft auch einher damit, wenn man sich dann bewusst ist, dass man trans ist, dass man auch die eigene Sexualität ganz anders einordnet. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es immer so ist, dass dann der Partner dann einen nicht mehr libidös nahesteht, sondern es ist dann halt einfach so, jede Erfahrung ist unterschiedlich. Und es kann natürlich dann auch sein, dass man dann die Sexualität anders entdeckt und dann sagt, okay, das ist für mich so nicht mehr lebbar, und dann kann man nur hoffen, und das ist halt auch wirklich so, dass da nicht noch eine Familie, dass nicht Kinder dranhängen und so weiter und so fort, für die das noch weitaus schwieriger ist.
Ne? Um auf die Folge zurückzukommen, bei Beverly war das ja nicht nur ein anderes Geschlecht, sondern eine komplett andere Person. Du siehst ja erstmal einen komplett Fremden vor dir, und dann kann man wirklich schon sagen, das ist ja ein Fremder dann gewesen. Und dann kann man es schon verstehen, das würde erstmal wieder die komplette Zeit wie vorher dauern, um sich aneinander zu gewöhnen. Und ich glaube, wir fangen mal mit der nächsten Folge an.
Ja, die nächste war Verbotene Liebe, ne? Mit Soren und
Riker,
genau. Fand ich auch
Staffel
sehr interessant.
5, Folge 17, ja.
Da sind wir bei der Anpassung.
Er kriegt sie alle rum.
Ja, wieder musste sich Riker opfern.
Ja, da ging es ja um dieses Volk mit androgynen Menschen, die weder männlich noch weiblich sind. Obwohl ich sagen muss, sie sahen eigentlich alle weiblich aus. Es wurde ja auch alles von Frauen gespielt, gehe ich mal von aus.
Aber halt männlich geschminkt, so. Also wie man männlich sich vorstellt im Allgemeinen.
Ja, aber das hat es dem Riker noch nicht besonders schwer gemacht.
gerade die... das androgyne Wesen, in der er sich verliebt hat, ich glaube, Soren heißt sie.
Soren,
war ja von einer Frau dargestellt, die auch sehr, wirklich sehr feminin wirkte. Und ich glaube, man hat sich da wirklich, das war, man hat davor zurückgeschreckt, da einen Mann in die Rolle zu nehmen. Wobei, glaube ich, Jonathan Frakes gesagt hätte, er hätte jetzt nicht direkt ein Problem damit gehabt, wenn es so gewesen wäre.
Ach, das hätte ich gern gesehen.
Ich habe auch mal gelesen, ich weiß nicht, ob es die Folge war, aber er hätte auch einen Mann geküsst. Also
ja, hat er, ja, ich glaube, er hat es auch so gesagt. Das kann ich auch.
Ich glaube, heute hätte man das auch gemacht.
Ja, schade. Ja.
Das sind wieder die Möglichkeiten, die verpasst wurden, leider. Aber man muss der Folge halt auch zugutehalten, dass dann auch wieder um die, es ist ja auch eine Geschlechtsidentitätsfolge und in dem Sinne das dritte Geschlecht, in Anführungsstrichen, was da gezeigt wurde, was man, ja, was heute auch ja immer so Thema ist, ohne dass so androgyn direkt jetzt die nicht-binäre Bezeichnung.
Ja, stimmt. Also ich habe gerade überlegt, wahrscheinlich würde man.
Ja, das hatte so, es hatte so krasse Vibes, fand ich, von so einem Thriller mit so einem Irrenhaus, und dass sie dann, weil die hat ja dann gemerkt, dass sie sich als Frau fühlt. Und es ist ja in dem Volk verboten. Man ist geschlechtslos, Ende der Geschichte. Und wer sich ein Geschlecht selber zuschreibt, der wird halt nicht akzeptiert und muss vor Gericht und wird umgemodelt. Und ansonsten wird er halt nicht weiter akzeptiert. Und das hatte für mich solche krassen Vibes. Da muss ich an so Lobotomie und sowas denken, weil wie machen die das denn? Das ist doch total gruselig.
Und dann, ich habe also, an Konversionstherapie gedacht, aber offensichtlich haben sie ja eine sehr effektive und scheinbar ja auch humane Konversionstherapie entwickelt.
Sieht man ja leider.
Genau. Aber da musste ich so dran denken. Und
ich fand das gruselig.
Also. Ja, natürlich, es ist super gruselig.
Mit so einer es hat ja nur wenige Stunden gedauert, bis sie sie anders
ja, stimmt. Also
sie umgedreht hatten, mehr oder weniger.
Also es scheint nicht so selten vorzukommen, als dass sie nicht eine komplett effektive Infrastruktur da hätten, um mit solchen Sachen umzugehen.
Aber es gibt auch den Interpretationsspielraum, weil ich habe mir gedacht, die Soren kennt ja ihr Volk.
Ja.
Und die vielleicht war sie noch gar nicht behandelt und hat ihn abgewiesen, damit er nicht sehen muss, wie sie dann danach, weil man sieht es ja nicht. Also sie wird ja irgendwo hingebracht. Das war, ich dachte zuerst, sie tut jetzt nur so, wie wenn man jetzt gemein zu einem Hund ist, damit er geht und nicht, wenn man so, ja, und sie ist gemein zu Riker, oder was heißt gemein? Sie sagt, tut halt so, als wäre sie schon behandelt worden, damit er halt nicht sieht, was dann wirklich am Ende, aber natürlich glaube ich jetzt nicht mehr, weil er hat ja den Verlauf der Folge gesehen, dass sie offenbar wirklich schon behandelt wurde. Das war so mein erster Gedanke.
Ne, ich habe es auch immer so gelesen, als dass Soren dann schon effektiv einer Behandlung unterzogen wurde. Ja.
Aber so kann es natürlich auch sein, aber das scheint ja nicht selten.
Auch gezogen, ja.
Scheint ja nicht selten zu passieren auf dem Planeten.
Nee, gar nicht. Eben, also es scheint ja auch einen Untergrund zu geben. Ich finde das ganz spannend. Also wenn Soren dann erzählt irgendwie von diesem Alltag als eben binärer Mensch in diesem nicht-binären System oder geschlechtslosen System, sollte man besser sagen. Ich glaube, sie bezeichnen sich ja explizit als geschlechtslos.
Ja.
Und Soren dann erzählt, dass es halt andere Leute gibt, dass man sich trifft, dass man sich unterhält, dass man Beziehungen untereinander hat oder so. Das klang für mich sehr nach dem, weiß nicht, nach homosexueller Subkultur oder ja.
Vor allen Dingen auch, wie garstig die Kollegen, sag ich mal, dass sie sofort da immer so groß geguckt haben. Also da muss ich jetzt mal genauer hingucken.
Die naja, aber auf bestimmt, geschlechtliche Abweichung wird extrem geachtet.
Ja, aber ich
also
fand
muss
das
man einfach
krass.
Mal sagen. Ja, aber ist jetzt in dieser Gesellschaft genauso. Also
leider.
Wenn du so ein bisschen raushaust aus dem binären System oder so, musst du dich daran gewöhnen, dass Leute das ständig checken, dich darauf ansprechen, das abklären, nicht wissen, was du bist und das wissen wollen oder so. Das
ja gut, das wissen wollen finde ich ja noch in Ordnung, wenn man nicht, man möchte auch demjenigen richtig begegnen, aber dieses, dass man sich da also herausnimmt, dazu eine Meinung zu haben oder das unterbinden
ja,
zu wollen,
ja.
Das geht halt gar nicht.
Also Geschlecht sitzt tief bei uns. Also bei uns genauso wie bei TNG.
Und, ja, aber jetzt auch, ja?
Ja, das ist schon irgendwie die, weiß nicht, eine Kategorie, zu der jeder was zu sagen hat. Ein bisschen wie Kindererziehung oder so.
Oh ja. Also,
aber warum haben Menschen da ein Problem mit?
Das frage ich mich auch.
Ich glaube, es ist zum einen die Angst vor dem, was unbekannt ist, wie immer. Es ist immer die Angst vor dem Unbekannten. Das kann man eigentlich in der Gesellschaft auf breite Dinge übertragen, also auf verschiedene Themen. Ob das die Angst vor dem Fremden ist, oder dann auch plötzlich, wenn der Ausländer vor der Tür steht, das ist dann die Überfremden. Wir wissen nicht, was mit dem los ist und wo kommt der her und was will er von uns. Und dann ist es halt auch so die Angst vor dem Unbekannten, vor einer Form der Sexualität oder einer Form der Geschlechtlichkeit. Und ich glaube, das sitzt bei vielen tief. Entweder das ist eine Inakzeptanz, wo man glaubt, man könnte selbst vielleicht so sein, dass das in bestimmten Leuten drin sitzt. Oder, was vielleicht auch noch fast schon noch viel schlimmer wäre, das eigene Kind könnte davon betroffen sein.
Was ich aber auch glaube, ist, dass manche Leute einfach auch neidisch sind, weil sie gerne selber freier leben würden und so eingeschränkt sind. Und natürlich diese Angst immer, dass man einem was wegnimmt. Viele haben immer Angst, aber das passiert ja überhaupt nicht. Weil ich habe jetzt auch heute oft gelesen, ja, jetzt wird den Frauen noch der Frauentag weggenommen. Wird er nicht. Es wird nur ergänzt. Es ist doch voll cool, wenn die Party größer wird. Aber ja. Manche Menschen verstehen das nicht. Die denken, man nimmt ihnen was weg. Und das könnte auch ein Punkt sein. Aber was du gesagt hast, natürlich, die Geschlechtsidentität, die eigene, wird ja dann wahrscheinlich auch mal hinterfragt, was viele vielleicht vorher nie gemacht haben.
Ja, ich glaube, das ist ein komplizierter Punkt. Also das ist einfach gesetzte, also so gesetzte, feste, betonierte gesellschaftliche Größe, dass wenn man daran rüttelt, einfach noch nicht mal aktiv rüttelt, man fragt ja nicht andere, bist du sicher in deinem Geschlecht oder so, man drückt ja nur sein eigenes aus unter Umständen, aber das führt bei anderen Leuten dazu, dass sie diese Kategorie dann irgendwie, dass sie darüber nachdenken, kann man das vielleicht in Frage stellen, und das löst oft Aggressionen aus, das ist so.
Und das hat man gerade in radikalen Frauengruppen, also sind die Radfems, wie man sie nennt, es ist halt wirklich so, dass die Angst besteht, dass Frauen entwertet werden. Also wenn jeder Frau sein kann, bin ich nicht mehr richtig Frau. So wird
Das
dann
kann auch
gedacht.
jeder Mann sein, oder habe ich jetzt falsch verstanden?
Ja, auch
Ja,
so. Das, aber
okay.
komischerweise hört man bei den Männern, die haben weniger Probleme angeblich, also man hört von Männern, von Männergruppen auch weniger, dass sie Probleme mit Transmännern haben. Aber es gibt eine bestimmte Gruppe von Frauen, und ich sage wirklich, es ist eine bestimmte, weil es nicht wirklich alle Frauen sind, eine Minderheit von Frauen, die sich von Transfrauen bedroht fühlen. Und die
Aber
dann als
gibt's auch
das
Männer, die
Patriarchat,
trans? Entschuldigung, bitte.
und das, ja, auch, es gibt natürlich,
Ja.
ja, es gibt
Entschuldigung.
natürlich auch Männer, die sich von Transfrauen bedroht fühlen, aber das Thema, was zurzeit halt wirklich sehr groß ist, ist, dass Transfrauen den Frauen was wegnehmen, dass sie in Frauenräume, in die Schutzräume eindringen, und das ist zurzeit also wirklich das große Thema. Und natürlich, das ist so eine wirre Theorie, aber dass das Patriarchat versucht, durch Transfrauen Frauen zu entwerten, und Frauen sollen verdrängt werden. Das ist diese alte Theorie, das Fremde verdrängt das Alte. Also wie die Ausländer kommen und wollen uns Deutsche verdrängen. Also das ist jetzt nicht meine, das ist diese
Schon
rechte
klar, ja.
Theorie. Ja, und so kommen wir Transfrauen und versuchen die richtigen, die Anführungsstrichen, die Cis-Frauen, also die richtigen Frauen zu verdrängen. Und das Patriarchat, die Männer, übernehmen dann praktisch die Frauenrollen. Und das ist so diese schräge Theorie, wo ich dann mich einfach nur noch fassungslos am Kopf kratze, und ich verstehe es überhaupt nicht. Wir
Ja,
betonen
das
niemanden,
ist
und wir versuchen auch niemanden zu verdrängen, sondern wir versuchen, wie du ja sagst, Sandra, wir
ein ganz
versuchen, die
normales
Party
Leben zu
einfach größer
führen.
zu machen. Ja, genau, wir
Genau.
versuchen, unser Leben zu führen.
Vor allen Dingen, ihr werdet ja eher angegriffen, nicht wir.
Ja, das ist ja
Das
das
ist schwer
Perfide. Es ist eine
vorstellbar.
totale Umdrehung der Machtverhältnisse einfach. Also, ja, es gibt
Ich kann
keine.
mir das gar nicht vorstellen. Ich habe jetzt wieder gelesen, ich glaube sogar bei dir, Sebana, dass eine Transfrau getötet wurde. Ich kann das einfach nicht verstehen. Und wie man sich da fühlen muss, also das kann man leider nicht nachvollziehen als Cis-Person. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, wenn man einfach nicht akzeptiert, dass das eine Frau ist. Also dass man einfach jemand kommt und sagt nein und darf das meint, das wäre es wert, das Leben zu nehmen. Das ist einfach eine kranke Gesellschaft, muss, also kranke Personen, die das machen.
Und sie wird dann halt im Internet eigentlich nochmal doppelt getötet, indem ihr alter Name genannt wird und indem sie als Mann angesprochen wird. Und das sind halt Probleme, die man, halt unfassbar, was da passiert. Und jetzt ist, meiner Ansicht nach, hat das in den letzten Jahren halt wirklich zugenommen. Hätte ich mir auch so nicht vorstellen können. Aber der Respekt fehlt halt. Der Respekt vor den Personen, wo man dann sagt, ich muss ja nicht damit d'accord gehen. Wenn ich jetzt sage, ich kann damit nichts anfangen, mit Trans, das ist mir alles zu, ich verstehe das nicht, ich verstehe Homosexualität nicht, kann ich nicht. Ja, aber dann akzeptiert doch die Leute bitte so, wie sie sind, dann toleriert sie und dann lässt sie ihr Leben leben. Das ist ja das Mindeste, was man wirklich verlangen kann.
Das finde ich aber interessant, weil ich hatte das Gefühl, ich bin da aber so ein bisschen vielleicht in die extremere Bubble gerutscht, dass man eine Meinung haben muss. Also da wird gesagt, wer keine Meinung hat und wer sich mit dem Thema nicht beschäftigt, ist automatisch transphob. Und das finde ich schwierig.
Ja, also da muss ich dir zustimmen, dass es, da schneidest du jetzt ein schwieriges Thema an und ich äußere mich dazu. Und ja, es ist so. Also da habe ich auch große Probleme damit, dass es auch unter den Transpersonen, unter den Transfrauen Menschen gibt, die adäquat eine Allianz einfordern. Die fordern, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns oder umgekehrt. Und die fordern halt wirklich das Bekenntnis, bekenn dich zu uns. Und wenn du dich nicht zu uns bekennst, dann bist du halt unser Feind. Und man muss halt das sagen, man kann doch aber auch so leben, dass man sagt, okay, ich akzeptiere dich, aber verlang nicht von mir, dass ich jetzt das 100% verstehe, sondern man muss doch Leuten auch erlauben zu sagen, okay, ich akzeptiere dich, aber Natürlich wollen wir alle Unterstützung haben. Auch ich will Unterstützung haben. Ich will im Notfall, wenn jemand vor mir steht und mich bedroht, will ich jemanden an meiner Seite haben. Natürlich, das wollen wir alle. Aber diesen Mut aufzubringen, ist natürlich auch wieder was anderes. Mut einzufordern oder zu sagen, jetzt setzt ihr alle eine Transflagge in euer Profil auf Twitter und bekennt euch bitte dazu, dass ihr zu Transfrauen steht und zu Transmännern steht. Ja, das ist der Idealfall. Aber nur weil das nicht ist, heißt das nicht, dass der oder diejenige nicht dazu steht. Aber wie du ja sagst, Sandra, es gibt da teilweise der Pegel, der auf die andere Seite ausschlägt, der einfordert, Ally zu sein, also Alliierter zu sein. Und ja, das würde ich nie von jemandem verlangen. Also es muss aus sich rauskommen.
Das schadet, glaube ich, auch eher dem Ganzen, weil die Leute dann
genau,
eher davon abgestoßen werden, ja.
Ja, nicht abgestoßen, man ist eher ängstlich. Ich hatte dann totale Angst, überhaupt was zu dem Thema zu sagen, weil ich bin da super neutral. Ich finde, man sollte, aber nicht nur auf Transpersonen bezogen, auf alle Menschen. Die Menschen sollen leben, leben, wie sie möchten, solange sie dabei keinem schaden. Und dann wird ja einem vorgeworfen, wenn man jetzt andere Themen mit reinbringt, wäre das Whataboutism. Ich finde aber, wenn man so eine Forderung stellt, dass jeder Mensch sich dazu bekennen muss, dann finde ich es nicht Whataboutism zu sagen, ja, aber dann müsst ihr euch auch wie jede andere Minderheit jetzt bitte bekennen. Das ist einfach schwierig. Und man kann nicht erwarten, dass jeder Mensch das versteht und vollumfänglich. Ich habe zum Beispiel ganz andere Themen im Alltag. Ich hab das Thema überhaupt nicht und ich fühle mich weder bedroht von Transfrauen und ich habe auch kein oder Transpersonen. Also ich habe da keine großen Gefühle, die sind auch da und ich finde es cool. Und das war's. Muss ich mich dann schlecht fühlen oder nicht? Das ist die Frage.
Da gibt es genauso schlechte oder gute Menschen wie in jeder anderen Gruppe auch.
Ja, also das ist halt so. Also man ist nicht automatisch ein besserer Mensch, weil man trans ist. Man ist nicht automatisch ein besserer Mensch, weil man homosexuell ist. Auch Behinderte. Ja, wir sind alle. Also wir haben alle unsere Krone bitte verdient. Alle.
Ja, es gibt einen sehr schönen Podcast, der Bad Gays heißt, in dem zwei schwule Männer in jeder Episode einen bösen, schwulen Menschen aus der Vergangenheit auseinandernehmen. Einsichtsvoller Podcast.
Es gibt auch schlimme Transpersonen. Also ich habe da letztens erst auf meiner Facebook-Seite, glaube ich, was geteilt über eine Journalistin, eine amerikanische Journalistin, die, es wird jetzt ein bisschen politisch, die kämpft für die Ukraine inzwischen und hat sich ein Schrapnell eingefangen, ist Transperson. Und wird jetzt natürlich hochgehalten als wahnsinnige Ikone. Aber die hat sich in der Zeit davor leider rassistisch geäußert. Die ist eine rassistische Person. Und für mich ist das dann auch kein Vorbild mehr. Aber das wird halt beiseite geschoben. Es gab da einen schönen Artikel im Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und da wurde halt dieses Rassistische vollkommen außen vor gelassen. Es wurde nicht erwähnt. Und das zeigt halt auch, dass man lässt halt, entweder man schiebt Sachen besonders in den Mittelpunkt und da war es halt die Transrolle, oder man lässt halt Sachen weg. Und wenn diese Person sich aber rassistisch äußert, tut mir leid, dann ist sie nicht akzeptabel, dann ist sie eine Rassistin und taugt als Heldin für mich nicht. Ne? Mhm. Und das ist halt so, um halt wirklich zu sagen, es gibt halt in jeder Community, gut deutsch gesagt, wenn man sagen, piept gerne weg, aber es gibt in jeder Community Arschlöcher und es ist halt wirklich so.
Das meine ich.
Es ist halt ein menschliches Problem und kein geschlechtliches Problem.
Welchen Aspekt ich in dieser Folge noch interessant fand, dass ja, als sie sich mehr als Frau fühlte, dass das als Krankheit angesehen wird.
Genau.
Und das war ja bei der Homosexualität damals genauso.
Dass das
behandelbare Krankheit ist. Und geh doch mal zum Arzt, kannst du da nichts gegen machen. So ein Quatsch.
Das ist mit Transsexualität noch viel länger so gewesen. Ich glaube, dass Transsexualität aus dem WHO-Katalog gestrichen wurde, korrigier mich, Sebana, ist noch nicht so lange her, genau.
Und ich darf auch daran erinnern, ich habe mich da auch auseinandergesetzt und das hat eigentlich auch mein Outing lange, lange verzögert, dass es bis vor inzwischen, glaube ich, 12 Jahre so war, wenn man sich als transsexuell geoutet hat, dann wurde man gezwungen, sich sterilisieren zu lassen.
Also wenn du eine Transition vornehmen wolltest, ne?
In Deutschland, okay.
Ja.
Krass.
Ja, ja.
Oha.
Und erst das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Leute, ihr müsst das Transsexuellengesetz bitte reformieren. Und du wurdest gezwungen, dich scheiden zu lassen, wenn du verheiratet warst.
Oh,
das heißt,
okay.
Wenn du trans warst, musstest du dich scheiden lassen. Und das Dritte war, du musstest dich einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen lassen. Das heißt, es bestand die Operationspflicht für Transpersonen. Auch das wurde inzwischen gestrichen. Ja, es war wirklich so. Du musstest dich...
Ich dachte, das scheiden lassen und das war Vorgabe, damit man eine Transition vornehmen konnte, eine medizinische, aber man war sogar verpflichtet. Okay, krass.
So, und das hat natürlich, also für mich war, als ich mich vor Jahren schon weit, weit bevor mein jetzigen Outing damit auseinandergesetzt habe, war halt das große Hemmnis für mich, sich sterilisieren zu lassen.
Ja.
Also das war ein großes Hemmnis.
Ja,
und das war, natürlich war es dafür da, nämlich, dass der Gesetzgeber, dass der Staat gesagt hat, pass auf, wir wollen dich davon abhalten, das zu tun, indem wir sagen, wenn du es tust, dann kappen wir dir hier ein wichtiges Organ. Dann, ja, und Gott sei Dank ist es ja inzwischen nicht mehr so, aber wir kennen andere Länder, die weit restriktiver damit umgehen,
oh,
und
ja,
da ist es natürlich noch weit schwieriger.
Aber jetzt ist es ja eher so umgedreht, also zumindest meine Wahrnehmung, das ist ja immer eine Wahrnehmungssache und auch eine Sache, wie es in den Medien dargestellt wird. Wenn ich auf YouTube Videos zum Thema Trans mir anschaue, dann kämpfen meistens Transpersonen. Die wollen diese Operation und kriegen sie nicht, also die Angleichende. Heute hat sich das wohl gedreht, ja.
Ja, also man muss auch sagen, es gibt auch Transpersonen, die sich nicht operieren lassen wollen, aus persönlichen Gründen. Also es gibt da verschiedene gesundheitliche Gründe oder auch die sagen, es ist ja wirklich eine schwere Operation, je nachdem von Mann zu Frau oder Frau zu Mann, sind es halt wirklich schwere Operationen, die man vor sich hat. Und
kann auch Langzeitfolgen haben, ja, ja.
Und die sagen dann, okay, ich bin halt trans, bin Transfrau oder Transmann, aber möchte diese oder jene Operation nicht. Und natürlich ist es also für mich, es ist keine Frage, dass ich alles machen möchte, was möglich ist und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich der lange Weg über die Krankenkassen und die bezahlen natürlich dann nur das, was sie unbedingt müssen. Und auch nur dann, wenn alles in doppelt und dreifacher Ausführung von jedem Arzt, den es auf der Welt gibt, bestätigt wird. Und natürlich werden dann die Steine so hoch wie möglich gelegt.
Ja, und du musst ja auch eine ganze Zeit zum Psychologen gehen, ein paar Jahre.
Du musst ja auch viel preisgeben von sich, ja.
Das mit der psychologischen Behandlung ist in der Zwischenzeit auch zurückgefahren, ist gar nicht mehr so nötig, aber ganz interessant, man braucht natürlich ein Gutachten, das einem bestätigt, dass man trans ist, bevor man gewisse Dinge bekommt. Mhm. Und das widerspricht sich wieder so, da ist der Gesetzgeber wieder ein bisschen uneinheitlich. Er sagt, es ist nicht mehr Pflicht, diese Begleittherapie bis zum Ende durchzuziehen, sagt dir dann aber auch, wenn du auch bestimmte Dinge haben möchtest, dann brauchst du bitte von deinem Begleittherapeuten dies oder jenes, der dir das dann bestätigt.
Denn
sonst bekommst du keine Hormonersatztherapie, sonst bekommst du dies oder das nicht. Also da gibt's immer noch schöne Hürden, die der Staat immer noch schön eingebaut hat, um es einen wirklich nicht zu leicht zu machen. Es könnte ja sein, man macht das zu schnell. Ne? Man macht das vielleicht fertig.
Beliebig, dann könnte ja jeder kommen. Und jeder würde ja einfach
aber
zum Amt rennen und sich dann als
ist auch wenn, lassen. Dann finde ich es vergleichbar, Angst. Auch wenn das nicht so ein schwerwiegender Eingriff ist. Man kann sich als Frau auch nicht einfach sterilisieren lassen. Da wird auch angenommen, dass man später bereut und den Frauen wird dann ihre Meinung ja auch abgesprochen. Also das ist sehr schwer unter 35 oder auch, glaube ich, bis zu einem gewissen Alter findest du kaum Ärzte, die das machen. Das ist ja eine ähnliche Aneignung dann von, also dass man nicht der Frau zutraut, es selber zu entscheiden. Hm. Wo wir schon bei medizinischen Fakten sind, kann man vielleicht auch kurz noch, ich weiß es gar nicht, ist es noch so, dass Homosexuelle nicht Blut spenden dürfen? Ist das noch so?
Es wurde, glaube ich, gerade geändert oder ist im Begriff geändert zu werden, aber das ist erst letztes Jahr passiert, wenn
auch
überhaupt.
Irgendwie.
Ja, also das hat jetzt, glaube ich, der Queerbeauftragte hat das dann auch verkündet und es war auch so, auch transsexuellen Personen wurde übrigens verboten.
Ja.
Das wäre meine Frage jetzt gewesen, genau.
Ja.
Traf alle
unser Blut. Ja, wir sind so toxisch.
Was ist denn da die Begründung eigentlich?
Ich glaube, es war einfach das kommt noch so aus den 80ern, 90ern, dass man Angst hatte vor einer HIV-Verunreinigung der Blutprobe.
Okay.
Ja, und wie wir wissen, sind natürlich, haben Transsexuelle und Homosexuelle natürlich ein promiskes Sexualleben.
Ja.
Ich kann es auch bestätigen, ich bin seit 30 Jahren Single oder so und ich habe aber trotzdem ein tolles Sexualleben.
Ich hatte akustisch, du meinst promiskuitiv, meinst du?
Ja, promiskuitiv,
also,
ja.
Okay.
Ich hatte akustisch. Immer mehr als wir.
Das sind richtige Füchse, die wissen das alles. Ja.
Ja. Als Homosexuelle hat man natürlich ständig wechselnde Partner, das ist so.
Ja. Und heterosexuell trifft das natürlich überhaupt nicht. Ich kenne überhaupt keine Heterosexuellen, die jetzt ständig die Partner wechseln. Sind alle treu bis ans Lebensende.
Die sind auch alle HIV-negativ. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, ist schon seltsam. Ja.
Aber kommen wir mal zur nächsten Serie, damit wir. wir schweifen garantiert noch häufiger ab. Aber wir haben hier zum Beispiel bei Deep Space Nine, die in der zweiten Staffel Folge 7 Profit oder Partner, wo Quark sich worum ging das noch? Er hatte diesen Berater,
der
in Wirklichkeit eine
Beraterin,
Beraterin war. Die Folge habe ich nicht mehr gesehen, weil ich die schon vor ein paar Wochen mal her hatte. Die habe ich nicht mehr ganz so präsent. In meinem Alter vergisst man das relativ schnell.
Also ich finde die sehr schön. Die geht auch sehr in die Comedy-Richtung.
Ja.
Also das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Also wenn man so mit Geschlechterrollen und Geschlecht spielt oder so, dass das so abdriftet in so eine Screwball-Komödie oder Charlies Tanten oder so.
Das wollte ich gerade erwähnen,
Genau.
ja.
Also ich finde es trotzdem wahnsinnig schön gemacht. Also diese Folge. Sie sind am Anfang ein bisschen, gehen sie so, geht's mir so ein bisschen auf den Keks. Es gibt eine Szene, in der Pal, also der neue Kellner, der auch in dieser Folge einfach komplett neu da ist, dann irgendwie
Ist
nach der,
gespawnt.
genau, kommt dann auch nie wieder vor, leider, dann sich irgendwie durch, genau, aus Gründen besonders gut hervorgetan hat, durch Ratschlag und so, und dann geht Pal in ihre Kabine und zieht dann demonstrativ das Jackett aus und man sieht dann irgendwie, oh, Brüste, das muss eine Frau sein. Wo ich mich auch gefragt und kleine Ohren, nachdem sie die Ohren aufgenommen, also nimmt die Ohren ab und für die, die dann immer noch nicht kapiert haben, dass es eine Frau ist, dreht sich um, setzt sich hin und hat dann Brüste. So dass auch der letzte Mensch, der nicht weiß, wie sekundäre Geschlechtsmerkmale bei Ferengi aussehen, nochmal die menschlichen sekundären Geschlechtsmerkmale sieht. Wo ich mich auch frage, wie kann es sein, dass alle Aliens
Ja,
quasi
das
die
ist ein
gleichen
anderes
sekundären
Thema.
Geschlechtsmerkmale haben? Ja. Ist irgendwie, aber dann kommt ja wieder diese Folge mit diesen Space Aliens, die irgendwie ihre Genetik auf der ganzen, auf dem Planeten verteilt haben. Da gibt es doch diese eine intime.
Genau, ja. Mit der Next
Ach ja,
Generation.
stimmt, ja.
Was man hier schön sieht in der Folge, ist auch, dass es gibt eine fantastische Szene, in der Dax sich zu Pell an den Tisch setzt im Replimaten, und mit ihr spricht über die Beziehung zu Quark. Und da fragt Dex irgendwie, oder sagt Dex irgendwie, du liebst ihn wirklich, ne? Und dann sagt Pal, ja, ich liebe ihn wirklich. Und bitte sag ihm nicht, dass ich ihn liebe. Und sag ihm auch nicht, dass du eine Frau bist. Und dann sagt Dex, ach, du bist eine Frau?
Ja, das fand
Und
ich
ich
auch gut, dass sie
liebe diese,
selbstverständlich davon
genau, ich
ausgegangen
liebe
ist.
diese kleine Szene, in der vollkommen selbstverständlich ist für Dex, dass ein männlicher Ferengi natürlich in Quark verliebt sein kann.
Ja, super.
Also wo
Das
ein.
stimmt, das war gut, ja.
Aber es ist wieder der Segen der Trills einfach.
Ja, genau.
Aus den früheren Folgen ist ja Dex noch sehr, sehr ruhig und hat noch so dieses, ich glaube, so dieses Cursor-Gen in sich, dieses
Ja.
so. Und erst in späteren, ich glaube, so ab Staffel 3 oder 4, wo sie dann so ein bisschen lockerer wird.
Ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass das die Hosts sind einfach. Quatsch, die Symbionten sind. Ich dachte, sie lernt einfach Schauspielern später.
Habe ich auch eher interpretiert.
Aber das ist eine super Idee, das über die Symbionten zu erklären. Das ist mein Retcon. Das nehme ich mit.
Ja, hier
Ja,
macht es
da.
ja die Ferengi, Frau macht es ja nur, weil es Frauen verboten ist, Geschäfte zu machen. Deswegen kleidet sie sich ja hier als Mann.
Genau, also es geht hier auch wieder sehr um Geschlechterrollen sozusagen. Und was darf man eigentlich als Frau?
Ja, die Ferengi eigentlich sehr gut, weil für Ferengi-Frauen ja so gut wie alles verboten ist. Also die
Ja.
dürfen sich nicht anziehen, die dürfen keine Geschäfte machen. Und interessanterweise ist es ja genau erst die Mutter von Quark, die dann
Ja.
alles ins Rutschen bringt, die
Genau.
ganz
Ja, da kommen
Ferengi-nah.
wir nachher noch mal zu.
Ja.
Das dachte ich am Schluss auch. Mach du dich mal gefasst auf deine persönliche Begegnung mit der Emanzipation.
Ja, und da ist ja wieder interessant, dass Rom da wirklich viel, viel weniger Schwierigkeiten mit seiner Mutter hat und da viel, viel zugewandter ist in dem, ja, er ist ja auch ein bisschen, ja, genau, er ist ja auch ein
Uri.
bisschen, er wird ja auch ein bisschen als einfacher gestrickt dargestellt, ist aber natürlich derjenige, der dann auch mit so viel Schwung reinbringt, natürlich dann auch als späterer, wir wissen es noch nicht, aber als späterer Nagus, was er da noch so alles anstoßen wird, die Folgen haben wir ja nie gesehen. Und aber was Mugi so alles dann anstoßen wird, das ist ja verhängnisvoll. Also wenn Quark das gewusst hätte, das hätte noch einiges, ja, ich glaube, da wäre bei
Hätte ihn
Zeiten.
noch früher ins Grab getrieben.
Ja.
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 Also, ja, Rom macht ja auch eine große Entwicklung durch. Der ist hier ja auch, also geradezu entzückt, als er entdeckt, dass es dieses dunkle Geheimnis gibt um Pal, dass er dann irgendwie benutzen kann, um diesen Widersacher wieder loszuwerden in der Bar, der offensichtlich fähiger ist als er selber.
Ja, da gibt es ja erstaunlicherweise, ne? Also es gibt jemanden, der fähiger ist in der Bar, aber Rom ist dann absolut fähig dazu, das Dominion in Schach zu halten später, wie wir dann feststellen werden. Also als Bartender, nicht so gut, aber als
Genau, hat andere
Ingenieur
Qualitäten.
Naja,
wird er
er hat
noch
einen
die große Entdeckung.
er ist halt ein schlichtes Gemüt und ich habe das immer so interpretiert, dass er sich halt auch von Quark klein halten lassen und dann
Ja.
kommt er halt aus sich raus. Er ist ja nicht, er ist ja intelligent, er ist aber halt eher
Der ist auch
schlicht und
nicht
hat
so
nicht so
eine.
einen Ehrgeiz wie Quark, der halt immer nur Geld verdienen will, ne?
Ich glaube, der ist auch nicht so eine People-Person, dass er da irgendwie in diesem Tourismusbetrieb gut aufgehoben ist. Als Ingenieur dann in den Gängen rumkriechen oder so, das passt ihm dann ja irgendwie besser. Und
Ja.
als Vater ist der auch einfach fantastisch, muss
Ja,
man
das
mal
stimmt.
sagen. Also
Ja, stimmt.
der macht schon krasse Entwicklungen durch, ja.
Ja.
Ja, ist immer
Ja.
schön, das zu sehen, wenn das nicht immer auf einem Level bleibt, sondern
Und
wenn sich das
weicht,
auch wirklich
genau.
verändert und nicht in jeder Folge auf null zurückgestellt wird.
Ja, also dass Figuren auch eine Entwicklung durchmachen, das haben wir ja, ich glaube auch in Deep Space Nine gibt es da viele Figuren oder viele
Ja.
Charaktere, die auch wirklich von Anfang bis zum Ende eine große Entwicklung
Ja,
durchgemacht haben,
auf jeden
was wir
Fall.
in früheren Serien ja vermisst haben. Also was man in der Originalserie, glaube ich, fast gar nicht gesehen hat,
Nee,
dass
da
die
passierte
Figuren waren halt am
sowas
Anfang
ja
wie am
gar nicht.
Ende und bei The Next Generation
Ja,
sehr, sehr
ein
deutlich
bisschen.
die Entwicklung. Ja, ein bisschen.
Hauptsächlich vielleicht Worf. Der hat
Ja,
sich
Worf,
relativ gut
natürlich.
entwickelt.
Ja, Worf.
Aber. Klingonen, das ist auch so ein Volk, wo ich mir immer denke, wenn die alle so Krieger sind, sich den ganzen Tag gegenseitig auf die Mütze hauen und gucken, wer hat denn da überhaupt den Warp-Antrieb erfunden? Wer hat denn da überhaupt die Raumschiffe gebaut? Also, schwierig, wenn der Ingenieur immer da alle paar Tage ausgetauscht werden muss. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema.
Ich würde
Aber für
ja
mich ist es
sagen,
schön, dass
das
sie ihre
waren dann
eigene
wahrscheinlich
Entwicklung
die
machen.
Frauen, aber dann ist ja dann
Ja.
wieder Lursa und Betor und die nehmen sich ja
Ja.
auch überhaupt nichts bei den Klingonen. Das ist ja
Deswegen
auch
finde ich es ja schön,
eben.
dass es bei den Ferengi diese Veränderung höhere Wellen schlägt. Und bei den Klingonen beschränkt es sich ja tatsächlich eigentlich auf Worf, ne?
Ja,
Ja.
wobei man, es gibt eine schöne Szene, ich glaube aus der, das müsste ich überlegen, ich glaube es war aus der zweiten Staffel, und zwar wo der Albino gejagt wird. Und da treffen ja die drei großen Klingonen auf Deep Space Nine ein und sind ja durchaus verbunden mit Jadzia, die sie noch als Curzon kennen.
Oh ja, das ist eine tolle
Und
Folge.
ja,
Ja.
und Kor erkennt dann, oder die Jadzia stellt sich als ehemaliger Curzon vor und er umarmt sie und sagt, ach, Curzon, mein alter Freund. Und sie sagt, nein, nicht
Stimmt.
Curzon, Jadzia. Und er nimmt das einfach so hin und sagt, Jadzia, mein
Dir, mein
großer
alter
Freund. Und dann ist
Freund.
das
Ja, im
eine
Kleinen stimmt.
Selbstverständlichkeit. Ja,
Ja,
eine
im Kleinen sieht man das,
Selbstverständlichkeit.
ja. Ja, das
Ja,
stimmt. Das ist
und
eine schöne
das ist
Folge.
so, ja, wo das auch das Geschlechtliche auf einmal so nebenher ab, ach ja, okay, sie ist jetzt eine Frau, alles gut,
Entschuldigung.
immer noch die gleiche.
Ja.
Und ja, ist eigentlich toll
Da finde
gemacht,
ich
so
es
eine kleine
manchmal,
Szene.
ich weiß nicht, hat euch das
Natürlich
jemals
nicht.
gestört? Ich finde es einen coolen Joke. Der Sisko sagt ja sehr oft zu Jadzia, alter Mann. Aber in manchen Folgen und Situationen, da hätte ich mir gewünscht, dass er Jadzia sagt. Ich finde es ein paar Mal zu oft manchmal. Aber ich weiß auch nicht, warum mich das stört. Ich kann euch das nicht sagen. Also stört mich nicht per se, aber in manchen Situationen denke ich mir, nee, jetzt sagt doch Jadzia jetzt.
Ja,
Aber
aber sie mag das, glaube ich, auch gar nicht. Ich
ja.
glaube, Esri sagt das ihm später, dass sie alter Mann nie so mochte,
Ach
dass er sie so
ja, kann
angesprochen
ich mich
hat.
gar nicht dran erinnern.
Ja, ich
Erinnere ich mich
glaube,
auch
das
nicht
war das.
dran.
Ja, ich glaube, irgendwann war das mal so, dass das von ihr nie so gemocht wurde. Sie hat das halt so hingenommen, weil das ja auch eine wirklich große Freundschaft zwischen den beiden ist.
Ja.
Ist halt so ein typischer Menschengag wahrscheinlich. Ich meine,
Wahrscheinlich, so ein
Ja.
Buchspruch.
Trills denken wahrscheinlich gar nicht drüber nach, dass da irgendwie Persönlichkeiten und Geschlechter gewechselt werden und Menschen sagen
Ja.
dann so, hey, alter Mann, ne, du warst früher warst du noch wer anders. Und nee.
Und ich fand es auch teilweise lustig und manche Szenen cool und andere Szenen hat mich gestört. Ich kann es euch, wie gesagt, wollte ich nur mal ansprechen. Aber warum es mich manchmal gestört hat, kann ich auch nicht sagen. Aber das mit Esri muss ich dann noch mal gucken. Das habe ich gar nicht
Ja,
mehr im
ich glaube,
Kopf.
ich meine mich zu erinnern, ohne jetzt genau
Ja.
die Folge benennen zu können. Aber ja,
Ja.
vielleicht können wir später noch mal kurz auf Esri zu sprechen kommen, weil wir dann, wir kommen ja noch auf eine bestimmte Dex-Folge von Jadzia. Und dann, weil Esri spielt ja eigentlich so diese unbeholfene Rolle. Und das, was ich interessant fand, obwohl sie ja nicht das Geschlecht, sondern nur den Körper wechselt, ist dieses, ich glaube, in der letzten Staffel, glaube in der das Gesicht im
Ja.
Sand folgt, wo sie das erste Mal auftaucht, da findet man so dieses wunderbare Erstaunen in ihrem Gesicht und dieses wunderbare, dass alles für sie neu ist. Also auf einmal ist Jake so groß und wie komme ich denn hierher und was mache ich denn hier überhaupt? Und das finde ich, ohne dass es wahrscheinlich beabsichtigt war, so eine wunderbare Anspielung auf das, was in einem vorgeht, wenn man sich neu entdeckt. Wenn man eine neue Identität hat, sage ich mal so, dass man dieses, oh Gott, und dann ist alles neu und es ist alles schön, es ist alles interessant, was ist hier los? Und das finde ich so im Nebensatz, aber auch nur für die, die sich darin wiederfinden können.
Ohne weil der dass Sichtpunkt das jetzt neuer ist, weil man
genau,
aus einer neuen Perspektive
genau,
selber
und
kommt.
Da blickt man dann drauf und denkt, ja genau, Esri, so. Nicht nur deswegen mochte ich Esri auch sehr, weil sie halt einfach dieses naive, frische Neue und trotzdem kriegt sie halt Worf noch, kurzzeitig.
Aber ich kann dir sagen, wo die Klingonen, wann die ihre Technik entwickelt haben. Das war zu der Zeit, als sie noch aussahen wie Menschen.
Ah, okay.
Das ist wahrscheinlich. Die haben wahrscheinlich ihre ganze Technik geklaut.
Ja, ich wollte nämlich sagen, das ist ja nicht spannend, sondern wer hat das gemacht?
Ne? Erobert.
Oder das. Ja. Gibt es auch Klingonen-Wissenschaftler, ne? Und hauen die sich auch auf die Rübe.
Ja, kommen wir jetzt mal zu Dex, zu der Folge Wiedervereinigt. Rejoined in der vierten Staffel, Folge 5, wo sie ihren Ex-Partner trifft oder Ex-Partnerin. Die waren ja mal verheiratet mit einem Trill, der damals, sie war eine Frau und ihr Partner und sie war noch ein Mann. Das war, glaube ich, noch vor Curzon, ne?
Ja, ich weiß jetzt nicht, welcher Körper das
war. Der hieß, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Ja. Aber es war halt, Balin, das ist ja dann...
Ich habe die Folge heute erst gesehen, aber ich habe es auch hier
gelesen. Ja. Und das große Tabu ist ja, dass sich ja die Trill nicht mehr mit ihren früheren Partnern einlassen dürfen, warum
das
auch immer.
Das lernen wir ja erst in der Folge, das ist das Tabu.
Eben, das wissen wir ja erst. Ja. Ja. Später wird das ja auch wieder nochmal aufgegriffen. Und
hat das eigentlich irgendeinen Hintergrund, irgendeinen Sinn?
Ich glaube, das Tabu ist die Allegorie für das Tabu Homosexualität. Also damit wird einfach eingebaut, es gibt eine Beziehungsform, die nicht sanktioniert wird, die nicht erlaubt ist. Und das ist einfach die Metapher. Und gleichzeitig man dann eine homosexuelle Folge machen und über Homosexualität sprechen als Tabu sozusagen. Ich finde den Schachzug extrem geschickt bei der Folge, das so zu machen.
Ja, die hatten ja überhaupt kein Problem damit, dass sie jetzt eine Frau ist.
Nee, gar
das,
nicht.
Das aber, wurde nie erwähnt.
Genau, aber trotzdem war es eine verbotene Beziehung, in der man sich sofort wiederfindet als Mensch, als homosexueller Mensch, wenn man das guckt und denkt so, ja, sie, also auf der einen Seite ist das überhaupt kein Problem und auf der anderen Seite geht's nur darum, die ganze Folge über. Quasi, was mache ich mit einer Beziehung, die alle anderen total vor den Kopf stößt? Lebe ich das aus? Entscheide ich mich? Kann da jeder persönliche Entscheidungen treffen oder muss man das zusammen feststellen oder
so? Ich erinnere mich gar nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Warum darf sie nicht mit ihrem ehemaligen Partner zusammen sein? Wird das erklärt?
Also, die Erklärung ist ein bisschen nebulös. Soweit ich das so verstanden habe, ist die Idee ja von Symbionten, dass die quasi mit jedem neuen Leben neue Erfahrungen machen und neue Sachen ansammeln und deswegen dürfen die einfach keine Kontinuität zu ihrem alten Leben haben. Das heißt, man darf dann eigentlich keinen Kontakt mehr haben zu seinen alten Kindern oder Partnern oder und so weiter. Und das heißt, man darf auch nicht weiter verheiratet sein. Und die Idee ist, glaube ich, einfach nur, dass weiß ich nicht, das ist ein gesellschaftliches Tabu. Es macht keinen Sinn, aber das machen gesellschaftliche Tabus ja auch nicht. Das ist irgendwie, das ist ja eine Absprache, die alle miteinander getroffen haben und die tradiert wird. Und ob das sinnvoll ist oder nicht, wird überhaupt nicht diskutiert, weil das auch keine Rolle spielt für die Bewertung der Beziehung. Ich habe mich das auch gefragt. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum das Tabu nicht ist, dass zwei Trills mit Symbiont nicht heiraten dürfen. Da würde ich das Tabu ansetzen. Das wäre viel logischer, weil es gibt so viele Trills, die keinen Symbionten haben. Warum müssen nun ausgerechnet zwei Trills mit Symbionten sich ineinander verlieben sozusagen? Das ist ja notwendigerweise kompliziert. Also wenn man stirbt als Host, ist es, glaube ich, praktischer, dass dann der Symbiont in seinem nächsten Leben keinen Kontakt mehr hat zu irgendwelchen Hinterbliebenen oder so, weil es halt so einen richtigen Tod gibt. Aber wenn zwei Leute heiraten, die beide nicht sterben, dann ist ja quasi dann prädestiniert, dass die sich später
zwangsläufig
wieder treffen.
Doch irgendwann
genau.
Wieder, ja.
Ich verstehe nicht, dass diese Ehe nicht sanktioniert wird, sondern dass dann letzten Endes das Wiederzusammenkommen sanktioniert wird. Aber es ist nur ein Geschichtsdevice. Es wird eingeführt als Allegorie auf Homosexualität.
Und die Strafe ist ja auch nur mehr indirekt. Es ist ja nicht komplett verboten, nur sie dürfen dann halt, kriegen keinen weiteren Wert mehr.
Ja, also im Prinzip ist es ja die Todesstrafe, nur halt ein bisschen rausgezögert.
Ja, die haben dann ein normales Leben und dann ist Schluss.
Dann ist Schluss, ja.
Und Dex wollte das ja eigentlich in Kauf nehmen.
Genau, das ist ein bisschen weniger heftig als im Iran, aber geht schon in die Richtung. Also es ist schon ziemlich hart, muss ich sagen, für so eine ja dann doch irgendwie sehr offen wirkende Gesellschaft bei den Trill.
Ja, zumal ja der normale, also das ist, die Person hat ja keinen Symbiont, ne?
Doch, und das beide. Heißt, ach, beide haben Symbionten. Beide
ah,
haben
okay, Symbionten. Dann ist wieder kompliziert, ja.
Genau,
okay.
Und diese Person ist nämlich auch nicht mehr dieselbe Person. Ah, sondern, okay. Also die war früher eine Frau und ist jetzt eine Frau. Und sie war, glaube ich, früher ein Mann. Das war Torias oder so. Die Folge fängt ja damit an, dass die sich alle Decks Stammbaum um die Ohren hauen. Und ich finde das so lustig, weil ich...
Mit Quark zusammen, ja.
Genau, und ich dachte so, gehört das zum guten Ton, wenn du Trills als Freunde hast, dass du alle Hosts kennst irgendwie? Ist das ein Partygame, was man dann irgendwie, wenn man sich mal im Replimat trifft, spielt man dann irgendwie, und wie hieß mein dritter Host? Und wie hieß mein vierter Host? Das finde ich sehr lustig. Ne?
Aber wenn man es genau nimmt, ist das Verbot vielleicht gar nicht so abwegig, denn das wäre eine unendliche Geschichte. Dann stirbt der eine, dann kommt das wäre ja ein totales Kuddelmuddel nachher, wenn die.
Na,
der kommt ja wieder als
so
Mann zurück oder Richtung, als eine andere Frau. Oder?
Ja, ich finde, ein bisschen geht es so in Richtung Inzestverbot oder so. Das ja auch einfach ein gesellschaftliches Tabu ist, was irgendwie super etabliert ist. Genau, wahrscheinlich, das wären einfach zwei Leute, die irgendwie auf den Berg ziehen und dann die nächsten 500 Jahre keinen Kontakt mehr zur Außenwelt pflegen oder so. Weil man so verknallt ist und geht dann immer nur runter, um neue Wirtskörper zu holen. Und dann geht man wieder hoch.
Und wenn vielleicht, die Kinder haben, sind das ständig neue Eltern, die immer dieselben sind, aber doch komplett andere.
Genau, das ist ja auch total blöd irgendwie. Also
ja, wenn man so drüber nachdenkt, ist das gar nicht so blöd.
Wahrscheinlich ist es schwierig für die Trill-Gesellschaft, wenn das Tabu nicht in Kraft ist, ja.
Ja, und interessanterweise war das ja die Folge, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die zu großen Kontroversen geführt hat, gerade in den USA. Also so wie ich das bekomme, ich kann es auch nur noch nachvollziehen, weil ich dann irgendwann mal gelesen habe, also es ging erstmal auch während des Drehs darum, sollen die sich wirklich küssen? Und ich weiß, dass Terry Fell gesagt hat, also sie hätte damit überhaupt kein Problem und sie würde das gerne auch wirklich richtig so zeigen und nicht nur so angedeutet. Es war dann die Frage, machen wir das angedeutet, machen wir das richtig? Und dann hat Terry Farrell gesagt, okay, wenn, dann machen wir das richtig, dann zeigen wir das auch richtig. Und das ist, glaube ich, auch einer der explizitesten Küsse überhaupt.
Ja, also die, endlos lang.
Und das haben die, glaube ich, und sie haben dann halt gesagt, wir lassen euch küssen und wir lassen die Kamera laufen, so wie ihr euch wohlfühlt.
Ja.
Und das war auch, glaube ich, eine sehr intime Szene, wo auch sehr vorsichtig aber damit umgegangen wurde, weil man da nicht voyeuristisch sein wollte. Und da war dann halt, also die Beziehung wahrscheinlich war überhaupt gar nicht das Problem, die lesbische Beziehung, der Kuss war dann das große Problem in den konservativen Kreisen in den USA, die dann auch wiederum dazu geführt hat, die Folge wurde, glaube ich, teilweise in manchen Staaten gar nicht ausgestrahlt, ob sie bis heute ausgestrahlt wurde, weiß ich nicht, ob der Kuss dann rausgeschnitten wurde, ich glaube, der Kuss wurde dann teilweise rausgeschnitten, darf im Nachmittagsprogramm nicht gezeigt werden und verdirbt die Gesellschaft und das war, glaube ich, der erste große Skandal, den Star Trek so mit sich rumschleppte, weil dann halt zwei Frauen, die sich küssen, obwohl das zwei Männer wäre vielleicht der Todesstoß gewesen, aber zwei Frauen war schon sehr, sehr schlimm. Also es war schon,
Das war und, auch einer der ersten lesbischen Fernsehküsse, soweit ich
weiß.
Also,
und die Schauspieler,
schon sehr drin.
Ja, und die zwei Schauspielerinnen mussten sich dann, glaube ich, auch später, echten Anfeindungen aussetzen lassen. Also selbst bei Conventions war es, glaube ich, so. Und da muss ich auch wieder sagen, die große Mehrheit von den toleranten Star Trek-Fans in der Breite, also wirklich, in der Breite sind sie ja tolerant, aber es gibt halt wirklich auch im Star Trek-Fandom, und das sieht man ja später auch bei Discovery, im Star Trek-Fandom gibt es halt auch Gruppen, die eigentlich alles ablehnen, was nicht konform ist, was nicht der Normalität entspricht. Ja. Das sieht man ja bei jeder neuen Serie, die eingeführt wird, die erstmal niedergemacht wurde. Das hat man bei The Next Generation gesehen, die erstmal niedergemacht wurde, bei DS9 am Anfang auch. Das war alles, um Gottes Willen, es war kein Raumschiff, es war eine Raumstation. Das geht ja mal gar nicht. Und dann war es natürlich auch so, dass alles das, was ab der Norm spielte, dann von diesen bestimmten Fans, von diesen, die sich Trekkies nennen, aber wahrscheinlich gar nicht sind, dann halt wirklich abgelehnt wird. Und das ist halt für mich so eine Ernüchterung, ne? Dass diese toleranten Star Trek-Fans, die gibt es auch, wirklich auch in der Breite, aber dass es diese kleine Gruppe von Star Trek-Fans gibt, die halt dagegen arbeitet, gegen alles.
Ist leider immer so im Fandom, ne? Wenn Leute sich dann mit irgendwas identifizieren, dann ist natürlich alles, was sie selber jetzt als, das gehört aber eigentlich nicht dazu, gleich so ein Angriff auf ihre eigene Identität oder so. Und da werden dann ziemlich viel, also große Gefühle frei. Das ist
vor allen Dingen, da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist auch einfach ein Problem von menschlichen her, also nicht, welcher Gruppe ich zugehöre.
Ja.
Ein Arschloch kann man überall sein, leider.
Ja,
ja, ist so. Und ich meine, es gibt auch Dinge, also ich verstehe jetzt zum Beispiel nicht, warum man eine Raumstation langweilig findet. Ich persönlich finde es richtig cool, dass jede Serie einen eigenen Ansatz hat.
Ja.
Aber jetzt mal, selbst wenn mir was nicht gefällt, das macht mir doch das andere, was mir vorher gefallen hat, nicht kaputt. Dann gucke ich eben mal eine Serie nicht und hänge ich bei der nächsten wieder rein. Das werde ich nie verstehen, dass man unbedingt allen anderen das auch madig machen möchte. Dieses Verhalten, das finde ich wieder toxisch und dafür habe ich auch kein Verständnis.
Ja, weil man halt so ein Besitzdenken hat, weil man denkt, diese Serie gehört mir und deswegen muss alles, was in dieser Serie passiert, mir entsprechen oder meinen Vorstellungen entsprechen. Und das kann halt nicht sein, schon gar nicht bei so einem breiten Franchise, ja.
Ich glaube, dieser Mythos hat sich auch dadurch begründet, dass die Star Trek-Fans ja damals, als die Serie, die Originalserie, die Absetzung drohte, ja, gab es ja diese Briefkampagne. Das ist ja der große Star Trek-Mythos, da gab es diese Briefkampagne und dann wurde die Serie nochmal um eine Staffel verlängert.
Mhm.
Und ich glaube, Ralf Sander hat das in seinem Star Trek-Universumsbüchern, die ja großartige Lektüre sind, aber leider nicht fortgesetzt worden, hat das ja mal so beschrieben, dass das der Punkt war, an dem die Fans glaubten, die Serie gehört ihnen.
Mhm.
Sie könnten darüber bestimmen, was da im großen Teil vor sich geht. Und das hat sich dann so verselbstständigt. Gott, also alles das, ja, wenn wir nur laut genug sind, dann passiert dies oder jenes nicht. Und dann.
Und manche gehen ja auch noch weiter und haben das Gefühl, die Schauspieler gehören ihnen. Also dass diese, deswegen werden dann ja auch Menschen, und was natürlich gar nicht geht. Also wenn man ein fiktives Universum angreift, ist schon seltsam genug. Aber wenn dann Personen auch noch angegriffen werden, dann wird es halt unschön.
Das ist übel, ja.
Ja.
Ich wollte noch sagen, zu der Folge, dass die Chemie auch fantastisch ist zwischen Terry Farrell und ihrer Partnerin. Also es ist ja lustig, wir haben vorhin schon quasi erwähnt, wenn die sich das erste Mal sehen, sehen sich halt zwei Menschen, die sich noch nie gesehen haben, aber die merken halt auch sofort, ja, wir waren noch verheiratet sozusagen. Man nimmt denen das in jeder Szene ab, es ist unfassbar. Also wie gut die miteinander schauspielern und wie klar, dass da irgendwie knistert und wie krass da irgendwie die Sexual Tension ist, wenn die beiden zusammen sind.
Ja, das war sehr angenehm anzusehen. Also man
ja.
hat sich mit denen gefreut beim
ja.
zu gucken, weil man nicht das Gefühl hatte, dass das geschauspielt ist, sondern
genau.
das sind Menschen, die sich lieben und
ja.
die verstehen sich auch. Man hat ständig erwartet, gleich kommt ein Streit oder sowas, weil das so sein muss.
Ja.
Aber es war es einfach nicht und das war einfach schön.
Ja.
Ich finde das auch immer.
Und das Ende ist wirklich herzzerreißend.
Ja.
Ja. ja.
Ist eine wirklich ja. sehr, sehr gut geschriebene Folge
ja.
in der Gesamtheit, ne?
ja.
die auch wirklich Risiko gegangen ist, muss man halt wirklich mhm. sagen, mit den Folgen, die wir wissen, ist sie halt wirklich Risiko gegangen. Und ich glaube, die Autoren waren sich dessen auch vollkommen bewusst, was passieren wird. Aber alle Beteiligten waren sich unisono einig, das ziehen wir durch, das machen wir so. Und wir wissen ja auch, dass der Sender dann oftmals Druck macht. Ne? Es ist ja, es gibt einen Ausstrahlungstermin und der hat dann stattzufinden. Und dann ist das halt wirklich schwierig. Und dass man das so durchgezogen hat, muss ich sagen, es gibt noch später eine Folge bei DS9, die viel verkehrt gemacht hat. Da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf. Aber hier hat man wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht.
Mhm.
Ja. Und als nächstes kommen wir zu der Folge, über die wir vorhin schon gesprochen haben, wo Quark sich als Frau verkleiden muss, als seine Mutter zu Besuch kommt.
Oh Gott, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Die Beraterin.
Ja, ja und das ist... Ja, das ist genau die Folge, die ich wirklich sehr, sehr problematisch finde. Da hat man zuvor noch alles richtig gemacht, macht man in der Folge.
Kein Problem.
Macht man hier wirklich sehr, sehr viel verkehrt. Also auch aus Transsicht, muss man sagen.
Ja.
Weil es ist ja nicht nur so, also erstmal muss man sagen, es gibt ja diese Schlussfolgerung, Quark ist ein wirklich masochistisches und sich sexistisches Arschloch, das sich auch am Anfang der Folge einer Kellnerin gegenüber annähert und sagt, ich kann dir noch viel Besseres verschaffen, wenn du halt jetzt Omox mit mir machst und so weiter und so fort.
Sonst fliegst du, ja.
Ja, sonst fliegst du. Und das Ding ist ja noch, zum Schluss sagt sie, ja, ich hätte es ja mit dir gemacht. Das zeigt noch diese Unterwürfigkeit, die Frauen dann unterstellt wird. So, aber das Zwischending ist ja, dass erstmal Quark seine Mutter so weit bringt, dass sie einen Herzinfarkt hat und schlussendlich ein neues Herz braucht. Und er dann praktisch ihre Rolle quasi übernehmen muss. Also er ist dann eine andere Frau, und zwar inklusive Hormonen, die er bekommt, inklusive einer geschlechtsangleichenden Operation,
yes.
die er bekommt. er Also auch die, und wird, ja, das ist halt das Schlimme, das finde ich wirklich das Schlimme. Also nichts gegen Armin Shimmerman, er spielt wirklich großartig Quark, ja, in
man
allen
Man muss doch Folgen kurz sagen, seine Mutter war da, um für die Gleichberechtigung der Frau, ja, anzutreten, eben, damit die auch Geschäfte machen können und mit Kleidern, ja, rumlaufen dürfen.
Und
sie war mit dem ehemaligen Nagus unterwegs,
ja,
der sie unterstützt.
Große Nagus. Ja, der große Nagus wurde ja entmachtet, der Quent Nagus Sec wurde ja entmachtet und war ja praktisch so eine Exilregierung, die auf DS9 stattgefunden, mhm, hat. Und nun kam ja Liquidator Grunt, wieder großartig gespielt von Jeffrey Combs, und wollte natürlich als Zwischen Nagus, Übergangs-Nagus, mhm, wollte natürlich beeinflussen, dass er dann diese Rolle weiter bekommen kann. Und mhm, nun kam noch ein anderer auf die Station, das war der von Slug Okola, der Chef von Slug Okola, der die entscheidende Stimme war. Und da gibt es noch so einen schönen Werbespruch, Slug Okola, Piplablo, macht schön
oder auch immer. Die schleimigste Cola in der Galaxie,
ja, genau,
oder sowas.
Ja, ist die eigentlich direkt von Futurama geklaut, wenn ich jetzt so
das hört sich so an. Ja, Slurf hieß das, ne? Bei Futurama.
Ja, genau. Das war doch auch so eine riesige Schnecke.
So, ja. Und Nilva heißt er, glaube ich. Und der ist halt der große Beeinflusser und der muss jetzt rumgebracht werden, um überzeugt zu werden, dass Frauen in der Ferengi-Gesellschaft wirklich eine tolle Rolle spielen können. Und da nun Mugi ausgenockt ist und sogar ein neues Herz braucht und eine Operation hat, muss halt ausgerechnet Quark dafür einspringen und bekommt halt wirklich das komplette Programm, inklusive Hormonen, geschlechtsangleichende Operation, und schmeißt sich nun an jenen ran. Und Front kommt ihm natürlich auf die Spur und will ihn bloßstellen vor dem Slug Okola-Chef. Und was macht Quark, um ihn zu überzeugen? Der dann, glaube ich, wie heißt der, Lumba, auch noch so ein unsäglicher Name, den er bekommt, Lumba. Und was macht er, um
Umbox,
ihn zu überzeugen?
Rate ich jetzt mal.
Nein, er entblößt sich und zeigt seine Brüste.
Ah, okay,
so,
ja.
Und ja, es ist eine Folge, die, ich weiß nicht, was sie geschrieben hat, aber sie ist unmöglich. Also es ist eine unmögliche Folge, weil sie so Klischees ist, dass Quark am Anfang auch Probleme hat, zu laufen und zu gehen und sich als Frau, ja, zu geben und dass die Hormone ihn umspülen und halt plötzlich diese
Mood Swings.
Ja, er ist ständig am Flennen und wie halt Frauen so sind. Okay, ja, Frauen heulen nur.
Okay.
Und ja,
da kommen wir bei
Enterprise noch mal drauf. Ja, ist eine wirklich, wirklich schlimme Folge. Und am Ende ist ja dann, hat er noch immer noch so, wenn er wieder zurückverwandelt wird, was natürlich auch ganz schnell geht, weil das Faszinierende ist, wir wissen aus früheren Episoden, dass man einfach mit schönen Masken Leute auf fremde Planeten geschickt hat und
ja,
die wurden das als solche erkannt.
Gedacht.
So,
das kann
und
ja
hier
nicht
musste
so
natürlich,
sein
nein, und da musste natürlich Dr. Bashir das volle Programm auffahren, alles, was er konnte.
Theoretisch kann man Leute wahrscheinlich einfach beamen und dabei die genetische Struktur ändern und dann werden die hinten wieder wie mit Transition inklusive rausgebeamt oder so.
Im Musterpuffer ist alles möglich. Ne?
Genau.
Da kann man Dr. Polaski auch wieder jung machen und das funktioniert alles wunderbar mit inklusive toller Frisur.
Aber als alles nichts mehr half, hat er ja sogar den Slacko Cola-Mann, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht mehr, auch geküsst, um ihn wirklich zu,
ja,
überzeugen, dass er eine Frau
was
ist.
Was er nie gemacht hätte, auch natürlich die Hormone und das, ja, alles das Östrogen, was drin war. Und ja, zum Schluss war ja dann noch die Folge, also wieder zurück verwandelt wurde, hatte er noch so einen Rest Östrogen in sich, weibliche Hormone. Und dann war wieder die Bartenderin vom Anfang und er hat sich jetzt groß bei ihr entschuldigt und weil er ja noch die Hormone in sich hatte und so weiter und so fort. Und sie hat ihm ja gesagt, ja, ich hätte das alles gemacht, du hättest mich gar nicht so beeinflussen müssen. Mhm. Und das ist halt so dieses, so ein doppelter Schlag. Also die Folge verpasst wirklich dem Feminismus, der Transsexualität gleich mehrere Schläge ins Gesicht. Wo man sagen muss, also das ist, ja, also für mich eine der schlimmsten Star Trek-Folgen, weil die halt wirklich so viel verkehrt macht.
Ja.
Also die kann, wenn es da jemanden gab, der die wirklich beraten hat, muss man sagen, hat er wirklich alles falsch gemacht, was es gibt. Es ist so unsäglich und es ist halt auch auf Komödie gemacht, also so, wie es halt immer so ist. Wenn es um ernste Themen geht,
häufig kommen wir das bei den Ferengi-Themen, bei den,
ja,
Ferengi-Folgen. Wobei
und oft
das
auch
ja
passend.
Ja, also eigentlich schaffen die das ja immer, das beides unter einen Hut zu kriegen. Das war ja bei der Folge mit Pell ähnlich. Das hat ja eigentlich auch komödiantischen Ausgangspunkte, aber spricht dann ja ganz wichtige Dinge eigentlich an und auch die Liebesgeschichte zwischen ihr und Quark ist dann ja eigentlich ziemlich anrührend und so.
Und hat dann so
Zumal
stille
ja,
Momente. Ja.
Humor ist ja auch ein guter Weg, um so Themen näher zu bringen.
Ja,
Ich meine, viele
auf jeden
Menschen
Fall.
neigen ja auch dazu, wenn solche Themen, wenn man unsicher ist, neigt man ja auch dazu, dann Witze zu machen.
Ja,
Und
genau.
deswegen finde ich es ein guter Transportweg, um Leute damit auch zu erreichen, die vielleicht vorher dachten, na, das Thema ist für mich nichts. Ne?
Aber da ist es halt so wirklich Charlies Tante-Niveau.
Ja,
Ja, also wo
okay.
man die Leute wirklich so ganz, ganz
Ja.
niedrig versucht abzuholen
Dieses
und dann halt
Beispiel
so
ist
viel
halt nicht
verkehrt
gut.
macht.
Genau.
Ja, und es ist halt
Auf so
wirklich,
einem.
wirklich misslungen.
Das hörte ja auch noch mit so einem Gag auf, als er sich entschuldigt hatte bei deiner Kellnerin, dass das nicht richtig war, was er gemacht hat. Dann ist sie dann irgendwann weggegangen und dann hat er überlegt und er sagt, was mache ich hier überhaupt? Komm zurück! Und dann war halt die Folge vorbei.
Okay.
Ja, ist schade, dass da sowas vergeben wurde, weil sich das also wirklich eine Folge, die explizit wirklich das Thema eigentlich in sich
Ja.
trägt und man sagt, man es trägt sie wirklich mit wie ein Stempel auf der Stirn und dann wird das so weggeworfen, wo man dann sagt, naja, ich
Hätte man
meine,
auch schöner machen können, ja.
ja,
Ja.
zugunsten einer Klamotte, einer Comedy, hat man es halt weggeworfen.
Vielleicht, vielleicht können die mit Metaphern einfach besser arbeiten als mit dem eigentlichen Gegenstand oder
Sp
so, ja.
Wobei, später ging es ja. Also es ging ja später, wenn wir dann auf Discovery kommen, ist es ja
Ja,
das,
sicher.
was wirklich gezeigt wurde.
Ja.
Es ging ja. Aber es war vielleicht halt 15 Jahre zu früh.
Vielleicht haben auch tatsächlich die Regisseure manchmal Probleme damit, das ernst anzugehen und machen da eine mehr humorvolle Folge draus, weil sie selbst sonst Probleme damit hätten.
Kann auch
Sowas
sein,
auf
ja.
die
Ja. Auch da ist es wahrscheinlich wieder, muss man halt wieder sehen, was gab es für Vorgaben vom Sender, wie weit konnte man gehen, was blieb vom Originaldrehbuch noch übrig. Man weiß es nicht, vielleicht wird es auch ursprünglich mal anders geplant, aber ja, leider, leider.
Zumal weiß man auch nicht,
Wir
was
haben.
die denken, wenn sie es heute nochmal sehen würden. Man entwickelt sich ja auch weiter. Vielleicht haben die später auch gedacht, oh wei, oh wei. Aber in dem Moment.
Wir haben auch noch eine Folge jetzt in der nächsten Serie, in der Serie Enterprise, in der schon vierten Folge. Da hat Nils mich noch mal drauf, uns nochmal drauf aufmerksam gemacht. Die habe ich mir auch heute nochmal angeguckt, in
Ich
guter
auch.
Hoffnung.
Furchtbar. Also, das ist die, wo Trip schwanger ist, oder?
Ja,
Ja,
ja.
ein Fiebertraum, also schwanger, weil irgendwie
Ja.
die ist sehr
Mehr
auch.
oder weniger.
Ich dachte da ist mehr drin mit, also in meiner Erinnerung, dass da mehr drin ist mit
Ich
Geschlechterrollen
habe die in
und.
guter Erinnerung, komischerweise, die Folge.
Ja, dann guck sie nicht
Belehre
noch
mich
mal.
einfach. Nee, mache ich nicht.
Kann ich nicht.
Ja,
Ja.
generell durchaus humorvoll,
Ja, ist
durchaus
sie
auch
auch. Die ist
humorvoll angelegt. Auch weil es halt dieses Umkehrt, dass halt ein Mann mal schwanger ist und so weiter und so fort. Und dann ist es natürlich ausgerechnet Trip, der in jedes Fettnäpfchen, was Frauen und Beziehung angeht, reintritt. Dann muss natürlich Trip herhalten. Und
seinen
ja, das ist
altbacken
halt so,
Charme.
ja, natürlich. Und ist ja auch toll. In dem Sinne, als auch fast Komödie gut gespielt, aber es ist halt auch so ein bisschen verschenkt, ne? Weil dann dieses, wie das passiert sein soll, diese Empfängnis, ist ja auch wahnsinnig. Ja, mein Gott, er hat die Hand ins Becken gehalten.
Unfleischlich.
Ja.
Ich hab mir aufgeschrieben, dass es unbefleckte Empfängnis war, weil er
Stimmt,
einfach
ja.
rein durch geistigen Kontakt quasi schwanger geworden ist. Ja. Und die Mutter wusste es dann ja noch nicht
Handschuhe
mal, ne?
anziehen.
Also, genau. Also war ja sogar noch aus Versehen. Das war ja quasi einfach unterlassene Verhütung
Aber
sozusagen.
was ich an der Folge wirklich richtig gut fand, was viel zu selten vorkommt, finde ich, überhaupt bei Star Trek, ist, dass auf dem anderen Schiff ganz andere
Ja,
Gegebenheiten
das mochte ich
herrschen.
auch.
Dass er sich erstmal stundenlang
Ja,
anpassen musste, um
das
dahin
fand
zu
ich gut,
kommen.
ja.
Und
Den Teil
bis
fand
jetzt
ich auch
ist das ja immer
super.
so, du gehst rüber und es ist halt immer alles wie gehabt. Und das macht das Ganze viel intensiver,
Genau.
so ein Erstkontakt und sowas. Und das war sehr, fand ich toll.
Aber da ist dann auch wieder dieser Punkt, dass offen, also ich meine, diese Alienrasse, die essen ihr Essen von den Wänden und trinken ihr Wasser als kleine Würfel und bei denen ist wirklich alles merkwürdig und wenn man da ist, ist man auf einem Trip und dann haben die keine Haare, sondern Schuppen und so.
Die
Und
Merkwürdianer.
genau, und das wirklich am merkwürdigsten ist, dass die Männer die Kinder austragen, weißt du, wo du dann auch denkst, ja, das kann doch mal sein, das kann doch nicht so ungewöhnlich sein. Das ist irgendwie die merkwürdigste Spezies oder so.
War das für die Menschen halt wahrscheinlich so. Und ich finde, dann hat, also Enterprise ist ja auch die Serie, die dann so bestimmte Dinge, auch eingeführt hat, wie den Kommunikator, der übersetzt, und Gott sei Dank war ja Hoshi immer zur Seite, wenn der nicht funktioniert hat. Und auch dieses, dass nicht automatisch jede Sprache sofort verstanden wurde. Also so wissen, bei der Next Generation war das immer nie ein Problem. Fremde Spezies, wir haben sie noch nie gehört, und dann trotzdem hat man sich immer verstanden, weil der Universalübersetzer, wo wir erst auch wiederum durch eine Ferengi-Folge wissen, wo der sitzt, durch die Roswell-Folge, dass der auch nur im Ohr untergebracht ist. Und aber da war das noch Pionierarbeit, die dann geleistet wurde in der Übersetzung.
Aber genau, aber durch diese Arbeit habe ich so verstanden, brauchen sie später halt nicht mehr, weil dann kann er aus den ganzen Sprachen, die er schon hat, kann er halt andere Sprachen viel schneller entschlüsseln, oder? Genau, ja.
Das ergibt ja auch irgendwie Sinn, ja.
Genau.
Und sie haben das Holodeck eingeführt in der Folge.
Das stimmt, das fand ich auch cool. Aber diese Sachen von wegen, haha, eine Schwangerschaft ist irgendwie eine Krankheit und ein Mann ist schwanger und dann hat er auch Mood Swings und Appetit und dann kann man sich sogar verbünden und die Klingonen mal über ihn lachen lassen und so, weil haha, er ist schwanger. Und also, ich weiß nicht. Es gibt doch irgendwie am Schluss, sagt T'Pol sogar, sie hat dann nochmal nachgeguckt. T'Pol ist auch ungewöhnlich shady in dieser Folge. Ich liebe sie dafür, wie sie ständig auf Trip rumhackt, von wegen keine Emotionen und so. Und wie sie dann zum Schluss nachguckt irgendwie in die Computer und sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, Trip, du bist der erste schwangere menschliche Mann. Und ich auch dachte, ich habe dann gleich nachgeguckt, die Folge ist 2004 rausgekommen. 2008 war der erste männliche Mensch, der ein Kind ausgetragen hat, nämlich Thomas Beatty. Also ein bisschen mehr Zukunftsvertrauen hätte man vielleicht haben können in der Folge. Es dauerte nur 4 Jahre.
Ich hätte es gut gefunden, wenn sie, wenn er das Kind zur Welt gebracht hätte und sie nicht gefunden hätten.
Da sind sie
und
auch erst
Jahre später vielleicht die wieder getroffen hätten.
Ja.
Und er dann wieder zu seiner Mutter zurückgehen kann oder sowas. Aber das war halt wieder eine zu lange Geschichte.
Es war ein totaler Ausweg am Schluss, weil die nicht wussten, wie sie dann damit umgehen soll, dass Trip die Mutter wird oder so. Ja. Irgendwie alle waren verwirrt und ja, natürlich können wir den noch umpflanzen. Wer ist denn da auf ihrem Schiff, der sagt, ja, okay, klar, hier pflanzt rein.
Ja, geht gerade noch.
Ach, geht, ja. Dieses Jahr super in, mach mal.
Einmal und wieder dran.
Genau.
Und wieder fertig, ja.
Das ist alles kein Problem.
Bei Discovery sieht es ja schon wieder ganz anders aus. Jetzt, da gibt es ja mit Stamets und Kyber wirklich ein homosexuelles Paar, was auf dem Schiff lebt und Dax wird überhaupt nicht näher drauf eingegangen. Das ist einfach so. Und das ist halt so perfekt, wie es sein soll. Ne?
Ja, das ist die einzige funktionierende Beziehung an Bord, oder? Wenn ich das richtig überblicke. Ich dachte immer so, also ein bisschen haben wir jetzt hier auch so den also ein bisschen so die heiligen Schwulen irgendwie, weil alles richtig machen. So, jeder wendet sich an sie. Alle kümmern, also sie kümmern sich um alle.
Ja. Um das perfekt zu machen, hätten sie noch andere Paare einführen sollen, damit das nicht wieder so hervorsticht in diesem Sinne.
Ja, aber es hat eine herrliche Selbstverständlichkeit, finde ich, dass das einfach so ist, ohne dass das jetzt explizit, hoppla, wir sind die Schwulen, sondern es sind einfach so, dass das einfach so normal ist. Es wird einfach so nebenher, da stehen die halt nebeneinander. Es gibt auch diese tollen Szenen der beiden miteinander, finde ich. Die agieren halt auch wunderbar harmonisch miteinander, wenn sie halt im Badezimmer stehen, putzen sich die Zähne und dann wird halt so ein bisschen der Tag verhandelt, was dann alles passiert ist. Und das finde ich einen großen Vorteil allgemein von Discovery. Dass Discovery für mich, das kann man ja jetzt auch im Zuge, wo wir jetzt wissen, dass jetzt die 5. Staffel die letzte ist, auch mal sagen, dass Discovery für mich die gegenwärtigste von allen Star Trek Serien ist, die die Gegenwart, das was da ist, am meisten reflektiert. Das hat keine Serie so geschafft. Also auch, wenn man sagt, dass die Trans-Charaktere, die auftauchen, aber auch so einfach da sind. Also die sind natürlich dann da und dann wird auch gesagt, okay, ich bin nicht binär, also bin ich safe. Und dann sprechen wir diese an und du wirst in unsere Familie aufgenommen. Alles wunderbar. Und dass es auch so Charaktere gibt wie Tilly, die einfach nicht perfekt ist, die einfach mit sich hadert, die nicht weiß, was sie will, die ihre Figur und ihr Charakter und das... ihre Brüche. Das hatte man vorher bei The Next Generation mal mit Barclay, den man dann immer mal, und auch bei Voyager natürlich ist auch aufgetaucht, aber so ein Charakter, der so menschlich ist und so vollkommen, mit dem man sich identifizieren kann, weil wir kennen das alle. Wir stehen früh auf und wissen nicht, was wir wollen und wer wir sind und warum und weshalb. Und das verkörpert Tilly zum Beispiel immer perfekt. Und ich glaube, das ist das Problem, was viele mit Discovery hatten, die Probleme mit Discovery hatten, ist, dass die Serie ihnen weniger die Flucht vom Alltag erlaubt hat, indem sie ihnen Charaktere gezeigt haben, die sie selber kennen. Und wo sie gesagt haben, ich will doch Science Fiction gucken, damit ich entfliehen kann von dem ganzen Alltag. Und auf einmal haben wir da ein homosexuelles Paar. Auf einmal haben wir da eine Frau, die ständig weint. Also jetzt können wir natürlich, ob Michael das jetzt überall hätte machen müssen oder sollen, okay, aber es ist halt ein sehr emotionaler Charakter. Und dann haben wir Tilly und dann haben wir Transcharaktere und dann haben wir noch andere, die wo das vielleicht gar nicht so klar ist, wen oder was sie lieben. Und das ist halt, glaube ich, das, wo viele ein Problem damit hatten, wo die dann sagten, das ist nicht mein Star Trek, das ist Woke Trek, das ist aber für mich war das halt die Qualität der Serie, die es ja nach wie vor gibt, dass die das alles so eingebracht hat, mit einer Selbstverständlichkeit, ohne dass gesagt wurde, ne, das stempeln wir uns jetzt drauf.
Die Sichtweise ist mir völlig neu, weil eigentlich geht es für mich beim Science Fiction eher um Setting. Also da hat mich es eher gestört, wenn da eine ganze Staffel lang eine Zeitreise in die jetzige Zeit stattfindet, weil ich jetzt nicht Science Fiction sehen will. Aber die Charakter ist doch eher logisch, dass sie in der Zeit dann schon viel weiter sind. Und das ist doch eigentlich das, was sich Star Trek-Fans auch wünschen, Toleranz, Diversität. Also hat mich stark gewundert. Ich hätte gedacht, das wird übel gefeiert. Und auch Tilly, die Schauspielerin, wurde ja auch nicht immer nett behandelt, sag ich mal. Und da ist endlich mal eine Person, die nicht, wenn sie sich kurz dreht, weg ist. Weil ich sag's mal einfach, wie es ist. Ich habe mich gefreut, dass meine ganz normale Frau mit Gefühlen und Fehlern da einfach abgebildet wird. Und dass man dann wieder was findet, um das weg, also um das schlecht zu reden, das bin ich immer zu naiv. Weil ich habe mir gedacht, ja cool, die wird bestimmt beliebt. Und dann liest man leider schlimme Dinge.
Sie hat ja ihre Beliebtheit. Also sie ist ja wirklich, es gibt ja Fans, auch ich, die sie von Herzen, die sie lieben und sie feiern dafür. Und dass sie einfach so ist, wie sie ist. Aber gleichzeitig hast du ja auch diese Mega-Ablehnung, die auch halt durch die sozialen Netzwerke so dermaßen durchschlägt. Und man hat es auch jetzt mit der Absetzung beziehungsweise mit dem Ende von Discovery gesehen, wo halt Leute das gefeiert haben, dass die Serie zu Ende ist. Echt? Und sie gesagt haben, es war nie mein Track und endlich ist das zu Ende.
Ich finde halt auch, es ist unverschämt. Nur weil man sich als Fan betitelt, hat man doch nicht das Recht, Schauspieler, das sind ja echte Menschen, die echte Gefühle haben und die spielen da nur eine Rolle und sind vielleicht gar nicht so Trekkie-mäßig drauf. Dann meine eigene Unzufriedenheit auf so eine Person zu projizieren und so abwertend zu sein, das geht einfach gar nicht.
Da gibt's oder auch keine auf eine Serie. Ich meine, man kommt ja nicht nach Hause und dann steht da jemand und sagt, du musst jetzt die neue Folge gucken. Musst du doch gar nicht. Dann guck's halt nicht, wenn es dir nicht gefällt. Aber wie man dann feiern kann, dass eine Serie abgesetzt wird, verstehe ich auch nicht.
Also das ist auch dieses Schadenfreude gegenüber anderen.
Das ist extrem unverschämt, ja.
Und ich habe es heute auf der Seite von Track Talking gesehen, wo sich einer der Administratoren auch geäußert hat, dass er überhaupt nicht damit umgehen kann, dass wenn eine Star Trek-Serie abgesetzt wird, dass so damit umgegangen wird, in breiten Teilen. Es war halt wirklich so, man sieht halt in Amerika noch viel, viel deutlicher, dass das halt so ist. Aber wir leben jetzt in dieser komfortablen Situation, dass wir Star Trek-Serien für jeden haben. Wir haben eine praktisch Kinder-Star Trek-Serie mit Prodigy, die man natürlich auch Erwachsene ansehen können. Wir haben eine animierte Serie, die witzig ist, die alles aufgreift, was je in Star Trek passiert ist, und das mit einer Leichtigkeit. Und dann haben wir Picard,
auch mit ganz das alte Präsentation übrigens.
Ja. Eben ja, natürlich mit Jerry Ryan als 709 und mit Ruffy. Und wunderbar. Ja, ist wunderbar. Ne? Und dass ich das, und natürlich darf man nicht vergessen, auch wie sehr Patrick Stewart die homosexuelle Community auch mit voranbringt, auch mit seinen guten Freund Ian McKellen, mit der er sich immer wieder öffentlich zeigt und die auch ihre Freundschaft, die fast Liebe ist, auch öffentlich zelebrieren. Ja. Und das finde ich auch immer großartig, dass das auch nach außen gezeigt wird, auch abseits einer Serie, abseits von Filmen.
Ja. Bei Picard ist das ja hauptsächlich Raffi und Seven of Nine, die von der ja auch viele gerne einen Spin-off hätten.
Oh ja, das wird gut angenommen, ja.
Würde ich auch gerne sehen.
Ja, so überraschend kam. Also man hat es ja in die letzte Folge der ersten Staffel, in die letzten 10 Sekunden, glaube ich, reingepresst, wo man auf einmal gesehen hat, dass die beiden Händchen halten und alle fragen, wann ist das passiert? Wo ist das passiert? Welche Folge haben wir verpasst? Ja, da gibt es wahrscheinlich noch eine geheime Picard-Folge aus Staffel 1, wo dann
so ein bisschen
irgendwie
was aufgeklärt wird.
Also richtig überrascht hat mich aber irgendwie nicht.
Es passte alles schon. Es passte voll, aber genau, aber Man hat es nicht als Vorbereitung gesehen. Aber
ich bin froh, dass das positiv aufgenommen wird und dass die Schauspieler nicht wieder angefallen werden. Das finde ich immer am schlimmsten, wenn es dann auf die Personen bezogen wird.
Ja. Und auch bei der Schauspielerin, die wunderbar zusammenpassen und das wunderbar zusammen spielen, auch diesen Humor, dieses Zwischenmenschliche zueinander, ist halt wirklich wunderschön.
Bei Seven dachte ich in der zweiten Picard-Staffel irgendwann, ja, man könnte hier voll locker irgendwie sowas Star Wars-ähnliches ausgründen, wo sie einfach dieser Marshall ist und da rumfliegt und dann so ein Verbrechen bekämpft irgendwie in fremden Planetensystemen. Das wäre total geil. Irgendwelchen
Tenrous Rangers.
Genau. Ja, als Ranger.
Aber Picard hat jetzt was geschafft. Das ist jetzt mal was ganz anderes, würde ich aber trotzdem noch schnell einwerfen. Mein Sohn sieht die unheimlich gerne. Und hat gesagt, wir gucken gerade Doctor Who. Wenn wir jetzt Doctor Who durchhaben, vielleicht fangen wir denn doch mal mit den alten Star Trek-Serien an. Ich sage, was? Was?
Hast du so ein Diktiergerät geholt und das nochmal ihn auch sagen lassen?
Ich habe nur einen Vertrag, den er unterschrieben hat, aber sonst.
Ja.
Nee, das nur mal kurz am Rande.
Das wäre doch echt cool.
Und eingeworfen mal doch, dass Doctor Who auch eine wunderbare Serie der Vielfalt und Diversität ist. Ne? Auch mit den vielen Identitäten des Doktors, auch durch Jodie Whittaker letztendlich verkörpert, ist halt wirklich wunderbar. Und man wundert sich kaum, dass auch das wieder dieser Geschlechterwechsel, warum auch immer, nicht so gut angekommen ist. Bei den doch eigentlich sonst, ja, es gab doch auch immer so, dass so diese.
Ja, sie haben schon nicht gesehen Anzeichen. Und lest nichts drüber, weil ich bin ja so Spoiler. Ja. Ich mag keine Spoiler, habe deswegen alles dazu geblockt. Okay,
ja. Aber hätte ich mir denken können. Das ging dann auch wieder so gegen die Schauspielerin persönlich, der dann das schauspielerische Talent abgesprochen wurde und es ist dann halt armselig, dass dann halt immer die Schauspieler dafür herhalten müssen, obwohl es halt wirklich wunderbar gespielt
wird. Aber das ist auch das Phänomen, was du sagst, dass Leute denken, ihnen gehört die Serie. Gerade heute habe ich auf Twitter gesehen, ich hoffe, ich trete keinem auf die Füße, aber ich fand es ein bisschen überzogen. Paramount Plus hat ein neues Plakat rausgebracht mit irgendwie Explore, New World, ich weiß gar nicht mehr, was da drauf stand, und da war kein Kirk, da waren Spock und Uhura und verschiedene andere, aber Kirk hat gefehlt. Und das Einzige, was ich darüber gelesen habe, war den ganzen Tag, waren Fotomontagen, wo dann Kirk über Michael Burnham drüber geklatscht wurde oder in großem Hintergrund und ohne Kirk kein Star Trek. Und ich muss ehrlich sagen, mir wäre das gar nicht aufgefallen. Es gibt so viele tolle Figuren. Ja, ich sehe einfach nur eine tolle Sammlung an Figuren. Ich hätte mir jetzt nicht sofort, aber ohne Kirk, natürlich, jeder weiß, dass Kirk ein Meilenstein ist. Und das spricht mir auch keiner ab. Ich weiß nicht, warum sie den nicht mit in die Collage reingenommen haben. Aber da wird dann wieder direkt, also ich fand, es war sehr feindlich, statt einfach mal zu fragen, was hat es denn für Gründe, dass hier Kirk fehlt, wurde sofort angenommen, dass sie das nicht ehren, nicht respektieren. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das war eigentlich auch schöne Collage ansonsten.
Ja, das ist halt immer so. Also das ist halt das große Thema, dass man sich gleich persönlich angegriffen fühlt, wenn sein Fanliebling nicht dabei ist. Also es hätte jetzt auch jeder andere sein können, meinetwegen. Aber gerade bei Kirk, den Inbegriff der Männlichkeit, ist es wahrscheinlich dann doch so, dass man dann sagt, ja, jetzt haben sie halt Michael Burnham statt James T. Kirk draufgenommen und das war dann schon wieder.
Das Argument war halt, dass es alles Kapitäne waren, aber das stimmt ja auch gar nicht. Da war noch war auch Seven of Nine in ihrer Voyager-Kluft drauf und auch Mariner, und die ist ja auch kein Captain. Und deswegen, also es war einfach, für mich war es eine random Gruppe von coolen Star Trek-Charakteren. Ich hatte mir da gar keine. Und dann habe ich halt gesehen, was da für viele Tweets dazu abgesetzt wurden und war da ein bisschen erschrocken, wo ich dachte, oh wow, also das Gemüt da so erhitzt.
Aber da sieht man, wie leicht das geht. Ne? Es ist ja so eine Lappalie. Und oft genügt das und dann schaukelt sich das hoch, einer bestätigt den anderen und schon ist der erste Shitstorm da und.
Also Hass multipliziert sich ja auch immer extrem gut. Also weil das Leute einfach animiert und dann ist leicht geteilt und leicht zugestimmt und leicht geliked und dann.
Ja.
Und gerade die, bei denen man denkt, die, das müsste doch anders sein oder so, gerade bei denen ist es dann, also fällt es vielleicht auch mehr auf, oder, aber ist es dann irgendwie auch so. Ja, es ist leider so.
Also ich muss sagen, das kann sein, dass es mir mehr auffällt, weil ich sonst eine unglaublich liebe Community, also die Leute, die mir folgen, denen ich folge, also ich lese immer super gern bei Twitter und ich habe mich auch so eine Bubble mir erschaffen, wo wirklich liebe, tolle Trekkies und auch andere liebe Menschen sind und deswegen ist mir das vielleicht so aufgefallen. Ich habe mich auch einfach gewundert, warum das jetzt so ein Thema ist. Ja, aber gut.
Dann muss man auch manchmal nachgucken, wer einem das denn da in die Timeline spült und dann vielleicht die Leute mal rausschmeißen.
Wir sind harmoniebedürftig.
Ja, es ist halt so, dass man Leute, von denen man das vorher so nicht gedacht hat, ne, und die auf einmal dann so mit irgendwas so um die Ecke kommen, das ist ja immer so. Also man kann ja nie bei jedem zu 100%ig mit der Meinung übereinstimmen, es gibt ja immer mal so.
Außer man hat eine Flagge im Profil.
Ja. Aber ich finde, man muss ja auch nicht jeden Unmut immer laut kundtun. Natürlich, okay, wenn ich jetzt, sagen wir, es hätte mich gestört, dass da Kirk fehlt, ja mein Gott, wer bin ich denn, der zu bestimmen, was eine US-amerikanische Firma auf ihre Banner anderen macht. Das muss ich doch dann, man muss doch nicht alles immer laut sagen. Und dadurch wird es dann ja auch erst so ein Riesenthema. Ne?
Aber das sind doch die sozialen Netzwerke. Die sozialen Netzwerke sind doch dazu da, alles laut zu sagen und mit allen Recht zu haben. Ja, das ist doch heute das, und gerade Twitter, ich glaube, das ist auch in den letzten Monaten nochmal ziemlich schwierig geworden, weil da jeder, wirklich jeder seine Meinung, auf gut Deutsch gesagt, reinkotzen kann und als die allein gemein gültige markieren darf. Und alles das, was ihm widerspricht, ist gefährlich.
Ja. Ja. Überhaupt Schauspieler, die angefeindet werden, Sebana, kannst du uns was über Jesse James Keitel sagen aus Strange New Worlds? Da hattest du ja nochmal...
Ja, die hatte ich ja mit reingebracht, die auch mit einem wunderbaren Selbstbewusstsein mit ihrem Transsein umgeht und die sehr beliebt
das ist. Das ist ja die,
eine Folge,
die Piratin.
Ja, genau. Und sie ist halt so beliebt in der einen Folge, in der sie auftaucht, weil sie das halt auch charismatisch so wunderbar spielt, dass jetzt schon spekuliert wird, dass sie auch später wieder auftauchen wird. Ach,
das
weil
wär cool,
ja, sie hat den Vorteil, das muss man auch sagen, dass sie eine sehr transfeminine Person ist, die halt auch dieses wirklich gut einnehmen kann und auch wirklich charakteristisch da viel mit einbringt und eine großartige Ausstrahlung hat. Und es ist aber auch so, dass ich auf ihrer, wer ihr auf Twitter folgt, sieht dann auch, dass sie sich immer wieder dafür einsetzt, dass auch wirklich Transrechte eingehalten und eingefordert werden und die dann auch wirklich sehr selbstbewusst auftritt. Und das ist halt heutzutage wirklich schwierig, sein Selbstbewusstsein als Teil einer marginalisierten Gruppe auszudrücken, weil man sich dann halt schnell mal wirklich was einfängt. Und dann hat man schnell mal sämtliche Transfeinde der Welt an der Backe und muss sich dann damit auseinandersetzen und kommt mit den Blocken gar nicht mehr hinterher. Ja, und wer den Kopf zu weit raussteckt, das ist in jener Community so, auch bei den, ich glaube, bei den, allgemein in der LGBTQ-Plus-Community, ist es halt so, da darf man den Kopf halt oftmals, gerade auch als prominente Person, nicht zu weit rausstecken, dann kann es dann schnell mal gefährlich werden und dann wird es halt auch fies. Ja. Aber wir sollten sie auf jeden Fall nicht vergessen, auch weil sie ja Teil einer Serie ist, die noch relativ neu ist, also ein Nebencharakter oder ein Gastcharakter. Ich glaube, da können wir noch viel erwarten und ich hoffe ja, dass wir Star Trek Strange New Worlds noch, dass wir da noch lange Freude dran haben werden, jetzt, wenn Discovery weg ist, weil ich glaube, das vereint wieder ein bisschen die Fans, ne, die das alte Trek mochten und die haben natürlich mit Anson Mount auch einen hervorragenden Captain Pike, der viel mit seinem Charme wettmachen kann.
Und Haaren.
Ja.
Ja, die bekommt eine eigene Serie.
Ja, nach der ersten Folge habe ich mir vorgestellt, dass man da ist alles so weggeblasen waren, dass dann alle, die es geguckt haben, mit so einer Anson Mount Frisur da saßen, weil das so eine coole, also ich fand die erste Folge hat mich völlig wow, ich kam aus dem Wow sagen gar nicht mehr raus und also, ich liebe auch alle anderen Star Trek Serien, trotzdem war ich einfach im Wow-Modus.
Ja, Strange New Worlds hat mich auch total gefangen genommen, also so sehr ich Discovery mag, so sehr ich Picard mag, beide aus sehr unterschiedlichen Gründen. Ich finde, SNW bringt das irgendwie komplett zusammen. Ich meine, Punkt queerer Repräsentation warte ich da noch mal ein bisschen, aber vielleicht ist es auch nur einfach, ja, es ist einfach alles nicht so explizit. Es ist alles irgendwie sehr viel
mysteriöser. Das ist sehr viel lockerer ist die
lockerer,
Serie.
Lockerer, mysteriöser.
Ist so ein bisschen
nimmt sich angenehm. Selber auch nicht ernst. Also viel auf eine ganz andere Art sich selber nicht ernst als Discovery oder so, finde ich. Und das macht sie sehr sympathisch.
Ja, was die Repräsentation queerer Charaktere anbetrifft, ist da, glaube ich, schon einiges, was man so langsam. Ja. Also ich glaube, bei Uhura ist da noch das eine oder andere, was da wohl kommen wird. Das wird halt viele enttäuschen, die sie schon in den Händen von Spock gesehen haben und so weiter und so fort. Und es ist ja einfach so, dass man auch sagen muss, die Serie macht wirklich sehr, sehr viel richtig. Und,
vielleicht gehen die in Richtung Slash-Fiction.
Ja, oh. Ja. Wer weiß. Also wenn dann Kirk kommt ja dann,
genau.
Wird dann ja auch öfters, ja eben, dann ist ja, die Möglichkeiten sind vielfältig. Und dann wird sich für so manchen ein Wunsch erfüllen, von dem er noch nie wusste, dass er ihn geträumt hat.
Ja, ich muss sagen, das Thema insgesamt ist sehr interessant und ich habe heute auch viel gelernt, muss ich sagen, über beide Sachen. Und da kann man noch sehr viel mehr drüber sagen. Also ich glaube, wir sollten das auf jeden Fall mal wiederholen. Da gibt es bei Star Trek bestimmt noch viele Folgen, über die wir noch sprechen könnten, wie wir jetzt gerade zwischendurch rausgefunden haben.
Gerne.
Möchtet ihr noch was sagen? Möchtet ihr noch irgendwas an die Star Trek-Fans oder an die Menschen da draußen im Allgemeinen sagen, ein kurzes Wort zum Schluss?
Ja, also es war, wir haben da ja jetzt viel, viel wirklich rausgearbeitet und teilweise auch Dinge nur anschneiden können, aber es ist, glaube ich, wichtig, meiner Ansicht nach, nach wie vor immer respektvoll und auch mit Anerkennung dem Werk der Autoren und der Macher gegenüberzustehen. Auch wenn man vielleicht einzelne Dinge nicht teilen mag, die die Story betreffen oder die bestimmte Charaktere betreffen. Aber ich glaube, man sollte sich in der Community wieder auf das besinnen, was sie eigentlich ist oder was sie eigentlich sein will. Einfach die Toleranz, die man in der Serie sehen will, auch mal für sich selber ein bisschen ausloben und dann mal, ich glaube, da wäre viel erreicht. Das ist jetzt allgemein das Thema, dass es, glaube ich, in der Gesellschaft jetzt ein bisschen daran mangelt, aber ich glaube, Star Trek-Fans könnten ja da mal ein bisschen vorangehen und könnten sagen, wir leben lange und in Frieden und in Toleranz. Genauso machen wir das.
Ja, quasi.
Ich kann es leider nicht, ich kann es nur so.
Wir haben jetzt alle den Vulkan ja groß gemacht. Das sieht man in dem Podcast natürlich nicht so richtig, ja. Aber.
Alle in Perfektion.
Genau, alle Perfektion. Ich habe halt festgestellt,
dieser Gruß steht mittlerweile ja viel mehr als nur für Vulkanier. Eigentlich mehr für Toleranz und für das ganze Thema.
Ja, Nils,
willst du noch was sagen, Nils?
Genau, wollte ich auch gerade fragen.
Ja. Ich habe eigentlich sonst nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, wir haben schon alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ja.
Ja. Danke. Ja, dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr da wart. War sehr schön, mit euch zu reden.
Ebenso.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, es war ein Fest.
Ja. Wie gesagt, können wir gerne mal wiederholen.
Gerne.
Denn ich habe gemerkt, dass wir hätten ruhig über viele Themen, habe ich manchmal so ein bisschen abgebrochen und abgewürgt. Wir hätten sonst noch mindestens 1 bis 2 Stunden länger geredet. Also, aber das können wir dann ja nochmal, genau, wenn alles ein bisschen gesammelt ist, nochmal irgendwann fortführen.
Gerne.
Ja. Dann bleibt noch zu sagen, ne? Lebt lang.
Und hört unseren Podcast.
Genau. Tschüss.
Ja.
Tschüss.
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 It's for the stars we've come. We have begun to explore strange new worlds. To seek out new ways.